Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 170, die Kanaren-Episode, denn wir haben einen Gast von Lanzarote zugeschaltet. Wer sollte es anders sein als einer der radstärksten Triathleten auf der Langdistanz? Heute wurde verkündigt, dass Ironman, gestern glaube ich war es, Ironman gestern, ja. 20 Meter Regel anwendet, auch Challenge Rot wendet die 20 Meter Regel an. Und einer, der es gefeiert hat, als wäre es Weihnachten, ist Fred Funk. Fred ist heute dabei, deswegen Nicky Boy, du hast uns verlassen hier auf den Kanaren, du bist wieder zurück in Köln. Gehen wir rein in die Werbung und dann wieder so ein bisschen Wärme rüberzubringen nach Köln. Wie ist das Wetter bei euch überhaupt?
Hör mir auf damit, du hast mir gesagt, seitdem ich weg bin, ist der Wind und der Regen weg auf den Kanaren. Hier ist Nebel und leichter Nieselregen, also komm, ab in die Werbung und dann starten wir den Podcast.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
So, Kanaren-Edition, Lanzarote, Fred Funk, Kölle, Nick Starkenburg und dann Fuerteventura, meine Wenigkeit.
Letzte Woche war ich ja auch noch da.
Letzte Woche warst du auch noch, aber bevor wir Fred begrüßen, möchte ich noch einmal ganz kurz eine Geschichte von gestern Abend erzählen, Nicky Boy. Du musst an deiner Außendarstellung arbeiten. Gestern kamen zwei coole Dudes zu mir an, die auch die Pushing Limits App nutzen und die auch den Podcast total gerne hören. Und dann meinten die, hättest du was dagegen, dass wir ein Foto zusammen machen? Und man freut sich dann ja schon immer irgendwie. Und dann, na klar, natürlich können wir ein Foto machen. Ja, Nick war ja letzte Woche auch da, aber der wirkte immer so unnahbar und so viel beschäftigt. Da haben wir uns nicht getraut, ihn anzusprechen. Aber ich sage, Nick, oh Boy, das ist ein Star, habe ich gesagt. Da traut man sich schon nicht.
Also Gruß geht raus an die beiden. Also an alle. Ihr könnt jederzeit kommen, auch wenn ich beschäftigt aussehe. Und kurze Erklärung. Ich bin halt an Fuerte, ich bin in die Woche davor von 2 Stunden Training gekommen und bin auf 25 Stunden allein beim Fahrradfahren gegangen und dazu noch ein bisschen gelaufen und geschwommen. Ich konnte einfach gar nicht mehr geradeaus gucken.
Fred, wie ist es bei dir? Wie viele Fotos musstest du schon auf Lanzarote machen?
Ja, ich ist hier auch so krass, wenn hier so Javier Gomez zum Pool kommt.
Oh, das ist,
der hat so eine Aura um sich rum einfach. Da würde ich mich auch niemals trauen, da nicht ihn anzusprechen. So ging Staggi halt auch.
Genau. So geht's den anderen mit Staggi, genau. Der deutsche Javier Gomez.
Genau. Das wird nicht besser für mich, ne? Das wird ja immer schlimmer. Oh Jungs, ey, wo reitet ihr mich hier rein?
Nicky, wie ist bei dir die FOMO, dass du nicht da bist?
Gerade ganz groß, vor allen Dingen, nachdem ich letzte Woche auch wieder tief ins Fanta-Game eingestiegen bin, was man im Trainingslager auf den Kanaren immer macht und ihr zwei hier euer Mic anmacht und beide eine Fanta Naranja, so schreibt man es glaube ich richtig aus, aufgemacht habt, die Büchse am Start. Das heißt, ihr kommt wahrscheinlich beide gerade irgendwie vom Training und habt schon Sport gemacht.
Ich komme direkt aus dem Wasser, quasi vor 10 Minuten aus dem Wasser gestiegen. Ruhetag, Rest Day, Swim. Aber jetzt wird's langsam recht voll hier im Barcelo auf Lanzarote. Und das Wetter ist jetzt auch wieder besser. Also die erste Woche hier war so ein bisschen wechselhaft. Bisschen Regen dabei und vor allem nochmal windiger. Also nicht so der normale kanarische Wind. Und das war dann schon auch das erste Mal hier so mit dem Zeitfahrrad im Trainingslager. War schon hier und da eine Challenge. Und ich konnte nicht ganz so viel in ihre Position fahren, wie ich wollte. Aber jetzt ist wieder richtig nice. Aber dementsprechend geht es jetzt hier langsam zu, vor allem im Pool.
Ist ganz einfach erklärbar, Fred, weil ich bin ja am Donnerstag runtergeflogen auf die Kanaren und ab Samstag ging mein Camp los und dann ist halt das Weichspülerprogramm angegangen. Und jetzt ist tatsächlich Nicky Boy. Es ist wirklich, seitdem du weg bist, ist es kein Wind mehr.
Oh ja, hör auf.
Jeden Tag Sonnenschein, kein Regen mehr. Und das Coole ist, das wirst du auch bestätigen können, Fred, ich habe die Insel halt einfach noch nie so grün gesehen. Das ist wirklich komplett
Fred und ich
anders.
Sind ja auch in den letzten gesehen. Wochen nur nass geworden.
Ich hatte eigentlich Glück. Ich bin eigentlich nur ein oder so eineinhalb Mal nass geworden. Und einmal musste ich halt noch irgendwie so ein bisschen meine Route ändern, weil ich nicht in den Regen reinfahren wollte. Aber sonst bin ich immer zu der Zeit gefahren, wo es dann nicht geregnet hat. Es ist ja nicht so, dass es die ganze Zeit geregnet hat, sondern es hat halt immer irgendwann irgendwo auf der Insel geregnet. Aber meistens hier so in Costa Teguise gar nicht. Also das war hier immer so diese sonnige Ecke. Und sobald du halt hier rausgefahren bist, den Berg hoch, oben hat es dann immer irgendwo geregnet.
Meistens also bist natürlich du einfach in den Ort Bergen. Hin und her gefahren?
Ja, einmal bin ich wirklich oben diesen Radweg neben dieser Hauptstraße mal für 2 Stunden hin und her gefahren, weil es hing halt so...
Erzähl mir, hier ist nicht nass geworden und fährt
ja,
dann so 5
einmal musste ich das machen, ja.
Fred, ey, nee, du bist
ich konnte schon. Ich konnte schon da bis zu diesen Kreisel kurz vor Tabajescu konnte ich schon fahren. Also war schon so 10 Kilometer.
Aber Fred, aber ja, dann so, hast du dann aber den Regenslot perfekt genutzt, um das geile Reel rauszubringen. Da muss man mal wieder Kudos an dich und an Tom absprechen, wo du dann ja wirklich diese legendäre Session mit Chebbe wieder, das war wahrscheinlich bei uns im Dreieck, wo wir auch dabei waren vor 2 Jahren,
genau,
da kommen natürlich gleich wieder Memories hoch. Und das hast du sofort genutzt. Und was ich ja wirklich sehr cool war, diejenigen von euch, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch das mal an bei Fred auf dem Instagram-Kanal. Sehr cooles Reel. Und dann tatsächlich auch, und das finde ich super, die Inspiration, wo du es quasi geklaut hast oder gesehen hast, nämlich beim legendären Jakob Ingebrigtsen, der Hillraps gemacht hat. Weil das Witzige war, dass ich tatsächlich das Reel von Ingebrigtsen auch gesehen habe und gedacht habe, alter Schwede, das Insta-Game, das macht er schon gut. Und als du das dann gepostet hast, ich habe es in der Story gesehen, da dachte ich nur, alter Schwede, Fred, das ist doch, das ist der neue Ingebrigtsen, ist das. Und dann kam ja die nächste Story. Und da hast du dann geschrieben, inspired by. Also das fand ich wirklich sehr, sehr cool, weil die wenigsten sagen ja, wo sie es das erste Mal gesehen haben. Aber das war schon, also hast du dich auch ein bisschen, bist du mittlerweile läuferisch wieder in diesen Regionen der Ingebrigtsen angekommen?
Auf jeden Fall, also wenn nicht sogar besser. Nee, das Video von Ingebrigtsen ist schon legendär. Das war damals, als ich mit Chebbe da auch in Sierra Nevada trainiert habe. Da hatte der das gepostet und das war natürlich, das war so richtige Motivationsreel. Das ist ja so, wo die bei 2 Grad im Regen in Sierra Nevada da irgendwelche Hillraps knallen. Also er und Almgren, da kannte ich Almgren noch gar nicht. Da dachte ich, es ist halt irgend so, ja, Trainingskollege von Ingebrigtsen.
Du, Fred, den kannte bis vor 5 Wochen wahrscheinlich noch keiner.
Nee, und genau, seitdem holen wir das Video immer wieder raus, wenn wir ein bisschen unmotiviert sind. Und dann geht's ab, Chebbe und ich.
Geil. Aber wir haben ja jetzt gehört, alles gefaked. Eigentlich war nur Training in der Sonne. Und nur fürs Video seid ihr einmal im Regenrad gefahren und einmal im Regen gelaufen, damit es so heroisch aussieht, als wenn ihr da richtig einen abreißt. In Wirklichkeit einfach von Kreisel zu Kreisel im Ort gefahren, damit man trocken bleibt. Aber naja, so ist halt das Profileben. Du hast es richtig gemacht. Ich bin, ich glaube, nur an 2 Ausfahrten von 6 trocken geblieben tatsächlich. Und die erste war so die kleine Einrollrunde ganz am Anfang, als ich gelandet bin. Also du hast es besser gemacht. Ich hätte auch die Variante in Fuerte, wäre denn das Pendant gewesen? Roter Radweg hin und her, oder was?
Oder naja, ein bisschen haben wir es ja gemacht, Nicky Boy. Die eine Ausfahrt, die wir gemacht haben, da sind wir auch bei den Eisenmännern umgedreht, weil es in den Bergen dunkel aussah und wir sind runtergefahren und sind in der Sonne geblieben.
Ja, aber
Fred, du siehst tatsächlich auch sehr sharp aus. Also du siehst
bisschen müde aus, oder? Mit nach dem Schwimmen
ja,
so
geht,
die
geht,
Augenringe.
Nee, auch ein ganz kantiges Gesicht und so. Also ich glaube, ich würde sagen, als Trainer, Coaches Eye würde sagen, genauso wie du aussehen solltest, wie viele Wochen
ja,
sind
eben.
Noch?
Ich wollte gerade sagen, es sind halt jetzt auch
5 Wochen vorm Ironman.
Tatsächlich nur noch 3,5 Wochen bis zum ersten Rennen. Challenge Wanaka mache ich ja noch davor. Und dann, ja, oder 5,5 Wochen dann bis Ironman Neuseeland. Also, ja, es ist ganz gut, wenn ich dann auch langsam mal ein bisschen fit aussehe zumindest.
Aber bist du es auch?
Ja, also ich meine, gut, es ist immer noch Januar. Ich meine, ich werde jetzt da noch nicht in Höchstform da im März an Start stehen. Aber hoffe natürlich auch, das werden die anderen auch nicht. Das gleicht dann hoffentlich wieder so ein bisschen aus. Und ja, trotzdem bin ich mal gespannt. Es ist immer auf jeden Fall eine Challenge, dann wirklich so früh in die Saison zu starten. Und dann auch noch gleich ein Ironman. Also ja, bin gespannt. Ich würde sagen, Laufform ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Gut Schwimmform. Kommt natürlich jetzt auch, wird es natürlich jetzt so von Woche zu Woche im Moment noch besser, jetzt nach der Ellbogenverletzung. Und ja, ich glaube, Radfahren ist auch auf einem ganz guten Niveau, wobei das hier, finde ich, teilweise auch schwierig einzuschätzen ist, jetzt so mit den kanarischen Winden und auch so mit dem Zeitfahrrad hier. Da habe ich jetzt noch nicht so viele Vergleichswerte. Aber Ja, für die Norweger soll es schon reichen, glaube ich.
Aber es ist ja quasi die gleiche Trainingsgruppe wie vor 2 Jahren. Niki Boy und ich wurden rausgekickt, Flo Anger dort, genau. Nils Lorenz, wir wurden einfach ausgetauscht.
Bisschen gegen bessere Athleten. Edition. Genau. Bisschen mehr Qualität hat die Gruppe bekommen jetzt.
Jetzt sag wenigstens, dass der Spaßfaktor so geringfügig geringer ist als vor 2 Jahren. Sonst bin ich beleidigt.
Ja, also war schon auf jeden Fall so immer so zwischen Famara und Tegis war es auf jeden Fall langweiliger.
Aber du hast doch die alten Kamellen sicherlich beim ersten Mal rausgeholt und dann wurde wieder gut gelacht.
Ja, jetzt zum Zeitverrat war es ein bisschen anders. Da musste ich ja sowieso dann alles eher vorfahren, die anderen hinterher. Beziehungsweise wenn Jebe Bock hatte, da ist doch alles dann einfach neben mir gefahren. Ich in Aero-Position, er auf dem Rennrad, hatte halt dann 280 Watt im Schnitt oder so über 4 Stunden.
Das ist einfach ein Aber
Viech, ey. Nee, hat schon gut gepasst. Ich meine, ich muss dann natürlich auch irgendwie mein Training durchziehen. Das heißt, alles konnten wir dann natürlich nicht immer zusammenfahren, auch so mit den anderen. Aber war auf jeden Fall eine coole Truppe. Ja, auch mit Flo und Nils, ja, einfach nochmal ein paar andere Charaktere, und so gerade so beim Essen hier und so am Buffet, da ist natürlich dann trotzdem immer richtig lustig.
Ja, Nils hat ja, nicht super. Gesagt, dass das cool. es schlechtere Stimmung war, also so ein halber Diss.
nee, ich habe das zwischen den Zeilen schon verstanden, das ist schon okay.
Sehr gut. Aber sonst, du bist jetzt alleine. Die sind alle abgereist, habe ich heute bei dir gesehen. Und du bist wirklich komplett der letzte verbleibende Athlet von eurer Gruppe.
Ja, von unserer Gruppe zumindest. Beziehungsweise, ich meine, gut, Jana ist ja dabei, weil sie kann ja von überall arbeiten und travelt dann jetzt mit mir rum, dann auch mit nach Neuseeland. Und ja, jetzt Gregor Payet ist noch da, der hat sich so unserer Gruppe ein bisschen angeschlossen, zumindest beim Essen, beim Training macht er noch was anderes. und dann sind hier jetzt auch noch einige andere, die Briten zum Beispiel sind ein paar, so Joshua Lewis, Harry Palmer, Cat Matthews war jetzt auch noch hier für ein paar Tage, die war zuerst im Club La Santa. Also ja, wenn ich will, dann finde ich schon ein paar Triathleten, mit denen ich das schwimmen und auch Radfahren kann. Aber ich muss sagen, hier und da genieße ich es sowieso auch mal alleine einfach durchzuziehen. Und gerade danach ist auch für einen Ironman wahrscheinlich dann auch nicht so ein schlechtes Training, da jetzt nochmal letzte Woche hier so dieser mentale Grind nochmal hinten raus.
Hast du jetzt aber schon beim so Key-Session? Sorry. Also für Ironman-mäßig auch? Also Rad und Lauf, Schwimmen, alles?
Ja, auf jeden Fall schon mehr als ich letztes Jahr gemacht habe, so Richtung Ironman. Wir haben ja vor dem Trainingslager noch eine Leistungsdiagnostik gemacht, um zu schauen, wie so der Stand ist. Da haben wir bis dahin ja gerade beim Radfahren eigentlich nur VZ Max Training gemacht, beim Laufen eher so unterschwelliges Zeug. Und da war sowohl beim Laufen, beim Radfahren die VZ Max auf jeden Fall schon auf einen ausreichend guten Niveau für Langdistanz. Da muss die ja nicht so hoch sein, beziehungsweise ist da vielleicht auch gar nicht so gut, wenn die zu hoch ist. Aber natürlich die Laktatbildungsrate noch nicht gut genug. Dementsprechend hat das dann quasi so die Vorgabe für die Wochen jetzt im Trainingslager gemacht, wie wir da trainieren. Und das heißt also quasi so, der VZ Max passt. Das heißt, wir können jetzt Richtung Ironman Training und so weitergehen. Also so, ja, Zone 2, unterschwellig, Fatmax, alles Mögliche. Und da habe ich jetzt beim Radfahren, war jetzt letzte Woche, oder jetzt nicht, jetzt am Montag hatte ich 3x40 Minuten Ironman Pace. Jetzt letzte Woche Freitag war so 2x1 Stunde. Das war noch so ein bisschen unter Ironman Pace. Die gleiche Session habe ich jetzt auch nochmal Freitag mit 2x1 Stunde. Also schon jetzt eher so, ja, recht lange Intervalle und halt auch insgesamt so 2 Stunden und dann halt eben Ironman Pace. Und beim Laufen hatte ich jetzt auch hat angefangen mit 4x3 Kilometer, dann 3x4 Kilometer und jetzt habe ich noch 3x5 Kilometer. Und auch der Long Run hatte angefangen mit 1,5, dann 1,45 und jetzt am Freitag noch 2 Stunden. Also ja, geht da schon Richtung Ironman Training und Schwimmen ist sowieso nochmal so eine bisschen andere Geschichte. Ich meine, das baut man ja den auch anders auf. Auch jetzt mit dem Schwimmcoach, da müssen wir ja sowieso insgesamt erstmal schauen, dass wir da überhaupt erstmal wieder reinkommen auf ein ganz gutes Niveau, was wir jetzt, glaube ich, jetzt auch schon wieder geschafft haben. Da haben, sind wir jetzt auch wieder so 27, 28 Kilometer pro Woche geschwommen in den letzten zwei Wochen. Aber das merke ich jetzt auch schon wieder. Jetzt baut die Schwimmform schon wieder ab, weil so langsam die Müdigkeit dazukommt.
Aber wie ist es vom Gesundheitszustand der Schulter her? Also, oder des Ellenbogens ja viel mehr? Hast du da noch Probleme mit? Oder bist du da eigentlich so, dass du sagst, nee, da bin ich wirklich happy mit dem Progress und das geht in die richtige Richtung?
Ja, also am Anfang war es noch so halt Aero-Position, war also die Frage, wie ist es so mit dem Polster und so, da habe ich am Anfang wirklich nur Armlänge angezogen, dementsprechend war das schlechtere Wetter dann auch gar nicht so schlecht, dann war es doch nicht ganz so warm und ich konnte mit den Armlängen auch fahren, aber jetzt wurde es dann doch ziemlich warm und ich habe es mal probiert, auch ohne Armlänge zu fahren, also es geht dann eigentlich schon, wenn ich jetzt so eine ganz lange Zeit irgendwie in Aero-Position fahre, dann wird es hier und da mal ein bisschen unangenehm. Also ich glaube, ich werde das schon noch jetzt, wenn ich zu Hause bin, noch ein bisschen Polster dazu nehmen. Das habe ich auch schon alles organisiert. Hat es halt jetzt noch nicht eben fürs Camp, weil ich jetzt hier auch das erste Mal quasi mit dem Zeitfahrrad dann auch so richtig gefahren bin jetzt diese Saison. Ja, Laufen ist eh kein Problem und Schwimmen ist dann eher so, wenn ich wirklich viel Umfang mache, vor allem dann natürlich auch viel Paddle oder so Zeug. Da merke ich es dann schon hinten raus, aber jetzt nicht so, dass es schlimm ist oder dass ich dann irgendwie nicht mehr schwimmen kann oder langsamer schwimmen. Also ist halt wie dann einfach so ein bisschen so ein Druck, der dann einfach am Ellbogen ist, wenn ich's da ein bisschen übertreibe. Und ja, ich glaube, da hilft es dann aber auch, ja, jetzt einfach mal so einen gewissen Reiz einfach zu setzen, dass sich da der Körper und halt eben auch der Ellbogen dran anpasst. Und ich glaube, dann geht es da auch weiterhin gut voran.
Und du hast ja gerade mit Flo im Becken eigentlich so eine Benchmark, wo man sagen kann, der kommt safe vorne mit raus. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz, ganz vorne, aber in der ersten großen Gruppe ist Flo ja dann doch immer konstant dabei. Wie sieht das da aus? Bist du da auf dem richtigen Weg oder schwimmt er dir immer noch
Flo ist da schon, gerade also Flo im Becken ist ja auch nochmal was anderes als so Flo im Freiwasser.
Der kommt ja
vom Beckenschwimmen, also nee, da hatte ich, kann man eigentlich sagen, da hatte ich absolut keine Chance, der ist mir da bei diesen, ich meine, ich bin jetzt auch nur zweimal da diese Schwimmprogramme mit ihm mitgeschwommen, bin es aber hier und da auch ein bisschen reduzierter geschwommen, aber er ist da schon, ja, ganz andere Zeiten geschwommen. Chebe bin ich schon näher dran, der ist dann, an dem kann man sich eher richten, weil der ist dann auch eher so einer, der dann im Becken, ich sag mal, Anführungsstrichen, schlechter schwimmt, als er im Freiwasser schwimmt. Aber ja, es fehlt schon noch so ein bisschen was. Ich bin jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt so Grundlage schwimme, dann schwimme ich so, ja, eine 1,20 auf 100 Meter jetzt auf der Langbahn. Und so viel schnell bin ich jetzt halt eben auch noch nicht geschwommen. Wir sind jetzt einmal so ein, einmal musste ich jetzt einen 3000-Meter-Test direkt schwimmen, also mitten im Camp. Das war auch so, auch in der Früh noch so, die eben diese 3x4 Kilometer, insgesamt 20 Kilometer und dann mittags so schön 3000-Meter-Test, einfach um zu schauen, wo ich jetzt einfach stehe nach der Verletzung, und dass mein Schwimmcoach wahrscheinlich auch mal so eine Zeit hat, mit der er dann irgendwie das Training aufbauen kann, mit der er arbeiten kann. Und da bin ich so, ja, da bin ich 1,17 pro 100 Meter geschwommen, also 38,40 hatte ich dann am Ende. Also es passt, also ich weiß, es geht auf jeden Fall besser und ich kann es besser, aber das würde ich sagen, für die jetzt mit der Vorgeschichte ist es schon mal jetzt auf jeden Fall wieder ein ganz gutes Niveau, vor allem so richtig gut fühle ich mich im Wasser eigentlich auch erst wieder, seitdem ich ja eigentlich jetzt hier auch im Trainingslager bin. So dass ich auch wirklich mal wieder so Einheiten schwimme, wo ich sage, okay, das war jetzt mal eine Schwimmeinheit und nicht irgendwie nur Wassergefühl, Technik, rumkraulen. Also ja, ich glaube, das geht jetzt auch schnell einfach nochmal voran und wird sicher nochmal einen Sprung geben, bis dann die Wettkämpfe losgehen.
Ich rechne gerade nochmal schnell, aber 38,40 auf 3, da bist du ja schon fast wieder deine Challenge Rot Schwimmzeit. So in dem Bereich.
Kann schon sein, ja. Mal gut, weiß man, war rot 3,8. ist natürlich immer die Frage. Dann noch mit Speedsuit natürlich, ist natürlich, ja.
Nee, sogar schneller. 3,8 müssen dann 48 sein. 48, 30. Fred, ja, aber es läuft.
Ich bin mir sicher.
Also im Becken ist natürlich schneller, du hast die Wänden und so, ne?
Und Rot hatte ich auch relativ sicher nicht so einen hohen Puls. Weil sonst wäre das danach auch nicht so gut gewesen.
Ja, aber ich meine, aber so einfach vom Speed, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Ja, ja. Das heißt, diese 3 Kilometer waren schneller geschwommen als die Rot Race Pace. So, das ist ja erstmal so, dass man was Greifbares hat, weißt du?
Ja, ja. Kann man mal so nehmen, ja. Ich meine, da hatte ich ja auch eben die Schwimmpause davor und dann eigentlich auch so 3 Wochen Schwimmtraining. Das heißt, genau, bin ich ungefähr auf einem ziemlich gleichen Stand jetzt.
Aber das muss man ja eh sagen. Du hast ja tatsächlich auch wieder richtig einen rausgehauen. Die Serie wird continued, wird fortgesetzt. Defining Dreams, also jetzt nicht mehr der Weg zu deiner ersten Langdistanz, sondern der Weg zum hoffentlich ersten Start in Kona, was ganz klar dieses Jahr das Ziel ist. Also da habt ihr auch wirklich wieder richtig gute Arbeit geleistet. Tom wieder richtig gute Arbeit geleistet. Lohnt sich da bei YouTube mal reinzuschauen. Anders, ein bisschen ruhiger das Ganze. Jana auch sehr viel. Also fand ich persönlich sehr cool, weil das auch viel ja, irgendwie auch so den Struggle ja tatsächlich von einer Partnerin oder einem Partner von einem Triathleten, /Triathletin zu haben. Das ist, man muss sich ja wirklich extrem hinten anstellen, wenn man mit einem Profisportler zusammen ist und seine eigenen Ambitionen, egal ob das jetzt beruflich ist oder hobbymäßig ist, dann doch öfter mal zurückstellen. Und das, glaube ich, kommt da wirklich sehr, sehr gut rüber. Also Kompliment an der Stelle auch nochmal an Tom und auch an Jana, dass sie da so offen mit umgegangen ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber was mich da auch beeindruckt hat, war ja tatsächlich auch dein Umgang mit dem Sturz und mit der OP. Das ist ja oftmals so diese Resilienz, die man tatsächlich bei diesen Top-Athleten beobachten kann. Ich denke, gutes Vorbild war da mit Sicherheit auch Hayden Wild, der ja unfassbar stark zurückgekommen ist. Er hat ja eigentlich einen ähnlichen Unfall, kann man fast sagen. Bei ihm war es halt die Schulter, bei dir war es der Ellbogen. Aber würdest du jetzt im Nachgang sagen, vielleicht ist es noch ein klein bisschen zu früh, weil die Rennsaison noch nicht begonnen hat, aber dass das vielleicht ein Sturz zum richtigen Zeitpunkt war, weil du wirklich nochmal so eine Reset-Taste drücken musstest. Man hat dann ja auch ein bisschen mehr Zeit, ansonsten kann man sich ja in dem Profisport auch hervorragend verlieren und halt einfach weitermachen und nach vorne gucken. Wenn man dann einmal so einen Notstopp hat, dann ist man ja doch mal so ein bisschen mehr mit sich alleine und kann sich halt nicht durchs Training ablenken. War das vielleicht ganz gut, um einfach auch nochmal so ein bisschen zurückzugucken, was war in den letzten Jahren und vor allem dann halt auch nochmal ein bisschen klarer nach vorne zu gucken, wo will ich hin und das Ganze dann nochmal so ein bisschen zu schärfen?
Ist schwierig zu sagen, weil dafür würde ich auch gerne wissen, wo würde ich jetzt stehen ohne diesen Sturz? Also wo wäre ich da jetzt zu dem Zeitpunkt? Wäre es jetzt vielleicht alles noch besser oder wäre es halt vielleicht eben gar nicht besser und vielleicht hat der Sturz mir eben dabei geholfen, da jetzt irgendwie nochmal so ein Reset, mir so ein Reset gegeben, um da dann jetzt einfach nochmal mehr aus mir rausnehmen zu können. Das ist halt die Frage. Aber ich würde sagen, mental vielleicht schon. Also das ist einfach nochmal so ein, es hat einfach nochmal vielleicht was in mir ausgelöst, einfach nochmal, ja, eben runterzukommen, nochmal den Sport vielleicht aus einer anderen Perspektive zu sehen, den Profisport aus einer anderen Perspektive und da halt jetzt eben auch dann so dieses, gerade auch so jetzt dieses Projekt Ironman Neuseeland trotzdem so anzugehen und das so als Challenge zu sehen jetzt auch nach dem Sturz, da so früh trotzdem eben diesen Ironman zu machen, auch wenn es jetzt vielleicht sportlich nicht das Allersinnvollste ist, weil dann könnte ich jetzt auch sagen, ja, mir fehlt halt jetzt einfach noch Training, ist viel schlauer, da jetzt einfach 5 Wochen später in Texas oder beim Ironman Südafrika zu starten. Aber ja, irgendwie hat es mich halt eben auch während der ganzen Verletzung hat es mich halt einfach so gereizt, diese Challenge und das halt trotzdem zu machen. Und das hat mich halt dann auch irgendwie so aus der Verletzung dann ja nochmal so rausgeholt und mir da halt auch einfach auch geholfen und mich motiviert. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich jetzt auf die Saison auswirkt und wie das jetzt alles wird. Aber es ist natürlich immer schwierig zu sagen, wie wär's gewesen ohne Sturz im Vergleich. Aber ja, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es jetzt nicht zumindest nicht super negativ jetzt für die Saison sein wird. Und ich einfach glaube, auch einmal mit einem ganz anderen Mindset da als auch rangehe.
Ja, das ist genau das, was ich meine, weil ich finde schon, dass manchmal, wenn man so eine Zwangspause hat und halt einfach nicht das machen kann, was man liebt, dann auch erst wieder realisiert, wie sehr einem das fehlt. So, und ich meine, du hattest letztes Jahr der Sturz in Samorin, wo du dann ja aufgrund der Abschürfung nicht schwimmen konntest, als du in die Höhe gegangen bist in der Vorbereitung auf Rot. Da hast du dann halt einfach sofort weitergemacht mit Radfahren und Laufen und bist dann halt ein bisschen später ins Schwimmen wieder eingestiegen. Aber da, das war ja jetzt nicht so eine Vollbremsung, wie es tatsächlich jetzt der Fall war. Und ich finde, man merkt schon tatsächlich auch so ein klein bisschen, also wirkte es zumindest auf mich, dass du dir schon auch bewusst geworden bist, was das eigentlich für ein Privileg ist, diesen Sport so auszuüben, wie du es tust. Also man muss ja wirklich sagen, du bist extrem professionell aufgestellt, du hast ein super Umfeld. Ich habe Jana schon angesprochen, du arbeitest definitiv mit einem der besten Trainer der Welt zusammen, hast einen super Manager, hast super Partner an deiner Seite. Und das ist ja gerade auch, wenn man sich halt umguckt, wie brutal sich die Leistungsdichte halt einfach entwickelt hat, ist das ja nicht selbstverständlich. Und ich finde, da ist es dann doch schon manchmal auch ganz cool zu sehen, dass man halt einfach sagt, ey, ich habe jetzt hier wirklich, wenn es gut läuft, noch richtig, richtig viele Jahre. Ich habe die Möglichkeiten. Und das ist ja auch wirklich ein Riesenprivileg. Also ist dir das vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen bewusster geworden? Oder ist dir das eh immer bewusst, weil du halt einfach weißt, ey, ich lebe die ganze Zeit meinen Traum?
Es hat auf jeden Fall schon, ja, es wird schon sagen, dass es nee, vielleicht nicht nur der Sturz, sondern die ganze letzte Saison 2025, die dann jetzt auch einfach nicht so lief, wie erwünscht. Und ja, wir sprechen es ja auch quasi in der ersten Folge von Defining Dreams auf YouTube eben an. Und gerade so die Saison und dann auch der Sturz hat halt irgendwie so dann auch diesen Ton jetzt für die neue YouTube-Serie angegeben. Das Ganze einfach nochmal von einer anderen Perspektive zu beleuchten. Also nicht nur Training, Daten, Trainingslager, Wettkämpfe und so weiter, sondern auch ein bisschen mehr so das Mindset, aber nicht nur von mir, sondern auch eben von Jana und auch von dem ganzen Team drumherum. Ich glaube, die zweite Folge wird auch richtig cool. Da ist auch Jebbe am Start, ein Interview mit Jebbe. Da bin ich auch mal gespannt, weil ich jetzt halt auch alles nicht mitbekommen habe. und gerade auch bei der ersten Folge war ich brutal, also als ich das erste Mal gesehen habe, auch brutal überrascht, wie Tom das gemacht hat. Also das hatte ich auch gar nicht so erwartet. Und ja, das macht schon richtig Bock. Und ja, ich glaube, also ich glaube schon, dass das einfach mental noch mal was mit mir gemacht hat. Aber es ist eben nicht nur der Sturz, sondern auch eher so dieses ganze, so ein bisschen dieses Setback 2025. Und dass man jetzt halt eben noch mal mit einem ganz andere Motivation jetzt auch oder auch einen ganz anderen Druck, vielleicht weniger Druck, jetzt auch so an sich selber in die Saison 2026 geht.
Apropos, das passt jetzt einfach zu gut, Fred. Deswegen mussten wir dich natürlich auch in diese Episode holen. Aber apropos mental, was Nils gesagt hat, Bock auf Sport, das zu lieben. Du hast mir gestern schon geschrieben, gestern war für dich Weihnachten. Du hast es selber bei dir in die Story gepostet. Erst Challenge Rot announced, 20-Meter-Regelung. Ich habe es gesehen, gedacht, Fred startet also safe in Rot, da hat er richtig Bock drauf. Dann habe ich 10 Minuten später habe ich einen Post gesehen von Ironman, 20-Meter-Regelung bei den Pros. Hab gecheckt, ab wann, ab März. Habe ich gedacht, das passt ja genau mit Neuseeland. Habe ich es auch direkt Fred geschickt. Und darauf war die Antwort dann, für mich war gestern Weihnachten, ist heute Weihnachten. Also, was macht das nochmal mit deiner Motivation, dass du jetzt weißt, das, was du seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren predigst oder hoffst, dass es endlich passiert, ist jetzt eingetreten bei Ironman und bei der Challenge Rot. 20-Meter-Regel für die Profis effektiv bei Ironman ab 1.3.2026.
Ja, es war ganz lustig, weil ich war aus so einem, also es war erst Rot, die hatten das ja irgendwie noch in der Früh gepostet. Dann habe ich es gleich in die Story geteilt und natürlich Kudos dafür gegeben, dass Challenge Rot diesen Schritt geht. Das war ja scheinbar auch nicht ganz so einfach, das umzusetzen mit DTU und Sportordnung und so weiter. Und es ist ja jetzt auch erstmal, ich weiß gar nicht, wie es bei Ironman jetzt ist, aber bei Rot auf jeden Fall auch erstmal nur eine Testphase. Also es kann auch sein, wenn es jetzt alles irgendwie nicht so top ist mit den 20 Meter. Ich glaube, was man da halt gerade bedenken muss, ist halt eben so der Mix dann von den guten Amateuren und den Profifrauen. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen das Problem, weil die Amateure halt 12 Meter haben und die Profifrauen dann 20 Meter. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das läuft gut und die bleiben dann auch zukünftig bei 20 Meter. Und ich hatte eben, das war gestern der dritte Belastungstag, wieder in so einen Dreierblock und auch recht hart dann eben mit diesem 3000-Meter-Test auch mittendrin und diesen 3x40 Minuten Ironman-Pace und so weiter. Und gestern war dann so ein gesteigerter Lauf in der Früh und dann halt eben noch 4,5 Stunden Radfahren. Und quasi die 4,5 Stunden Radfahren, so als letzte Einheit vor dem Ruhetag. Und da war ich schon wirklich so nach 2 Stunden war ich so leer, so richtig einfach Durst und Hunger bekommen. Da habe ich gedacht, ja, zur nächste Tankstelle fahre ich mal rechts ran und hole mir da irgendwie so nur eine Tüte Chips, weil ich scheinbar auch irgendwie ein bisschen Elektrolytenmangel, Salzmangel gehabt habe.
Geil, das habe ich noch nie im Training, Tüte Chips.
Echt? Ich mache das also bei mir relativ oft so. Wenn Tankstelle so diese kleinen Dosen Pringles mag ich ja am liebsten. Geil. Aber die gab's da nicht. Dann habe ich mir so 2 kleine Tüten Chips geholt. Aber das ist natürlich dann, wenn der Körper natürlich Salzmangel hat.
Ja.
Also wahrscheinlich nicht, zumindest nicht genug Elektrolyte, gerade nach dem Lauf in der Früh, wo es dann auch relativ schwül war, zu mir geführt. Und dann gehe ich so rein. Wo halt so, stehe so an der Kasse mit den Chips noch Mars und eine Cola in der Hand, hole so mein Handy raus, habe irgendwie so 20 Nachrichten auf WhatsApp und auf Instagram und alle, und ich lese nur so in der Vorschau so 20-Meter-Regeln und so, bla bla bla. Und ich so, ja, weiß ich ja, habe ich ja in der Früh geteilt, so Challenge. Aber dann gehe ich so drauf auf eins und dann ist halt Ironman 20-Meter-Regel. Und da hätte ich auch in dem Moment alles wieder zurücklegen können und wieder losfahren können, weil auf einmal hatte ich wieder genug Energie und Elektrolyte in meinem Körper, um da jetzt wieder nochmal weitere 3 Stunden über die Insel zu ballern.
Zweite Hälfte, nee. 20 Watt mehr im Average und Sprint genau. 15 Schläge höher vor Freude.
Fred hat das Maß zurückgelegt und eine Cola Light aus dem Regal genommen.
Genau, ja, das hat mich auf jeden Fall gerettet für die zweite Hälfte. Und natürlich, naja, natürlich richtig, richtig geil, freut mich richtig. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch interessant, weil es ist ja nicht so, dass die 20-Meter-Regel die guten Radfahrer noch schneller macht. Dann ist es ja eher so, dass die Schwächen eben mehr exposed werden von den schlechteren Radfahrern. Und ich vermute auch wahrscheinlich gar nicht so richtig beim Radfahren, sondern eher man wird es eher an den Laufzeiten sehen, glaube ich, als an den Radzeiten. Weil so dieses Festbeißen, das klappt auch bei 20 Meter, aber dementsprechend dann mit weniger Windschatten und muss man natürlich dann auch mehr Watt fahren. Und ich glaube, an den Laufzeiten wird man den Unterschied dann bemerken. Und die guten Radfahrer, die werden wahrscheinlich in den meisten Fällen dann noch genauso schnell laufen, während halt die schlechteren Radfahrer, die halt von der 12-Meter-Regel gerade profitiert haben, da dann sicher ein Stück langsamer laufen werden. Also insgesamt wird's einfach ein faireres Rennen oder faireres Racing jetzt bei Ironman Challenge Rot. Und ja, ich find's auf jeden Fall richtig cool.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Das ist interessant, ich hab's gar nicht so bedacht, jetzt, was du gerade gesagt hast. Also mit dem Radfahrer trifft, sondern dass das dann, also dass nicht beim Radfahren so viele dann schon wegspringen oder so, sondern dass halt wirklich die Leute sich trotzdem festbeißen und es eher dann am Laufen liegt und die Laufzeiten schlechter werden?
Ja, also man sieht es eigentlich bei T100, also wenn man jetzt mal T100 mit so normalen Ironman 73ern vergleicht, also T100 war ja schon immer 20-Meter-Regel und ja, der Ironman 73 eben mit 12-Meter-Regel. Und bei so 73ern, wenn du da nicht unter eine 1.10 gerade so bei den Pro-Series-Rennen gelaufen bist, dann hast du eigentlich keine Chance gehabt. Und 1.10, das ist ja so 3.19er, 3.20er Pace über einen Halbmarathon. Und bei T100, wenn du den Pace gelaufen bist, hast du eigentlich das Rennen meistens gewonnen. Also zumindest bis halt dann so Hayden Wild gekommen ist und dann nochmal eins draufgesetzt hat. Aber trotzdem, selbst wenn du jetzt noch irgendwie so eben diese eine Stunde auf 18 Kilometer, also 3.20er Pace läufst, mit einem guten Schwimmer und einem guten Rad von davor, dann bist du da eigentlich ganz vorne dabei. Also ich glaube, Mika ist fast nie unter einer Stunde gelaufen zum Beispiel. Während halt irgendwie beim 70-3er jeder Zweite da irgendwie unter 1:10 läuft. Und ich finde, das sieht man eben bei T100 ganz gut, dass da halt einfach die Laufzeiten, also jetzt rein vom Pace, einfach langsamer sind. Und das liegt wahrscheinlich schon daran, dass halt einfach jeder auf dem Rad viel mehr arbeiten muss. Und die Gruppen wären ja an sich auch nicht unbedingt kleiner. Ich meine, ist jetzt schwierig zu sagen bei T100, weil da sind es halt einfach nur 120 Athleten. Da hat man dann nicht so einen guten Vergleich jetzt. Die meisten beißen sich halt trotzdem fest dann eben in diesen 20 Meter Abstand, aber müssen halt einfach viel mehr dafür arbeiten.
Aber kannst du das beziffern? Also du hast ja beides schon erlebt. Kannst du sagen, wie viel Watt das mehr sind, wenn du jetzt tatsächlich so natürlich irgendwie flach gerechnet, ist wahrscheinlich super schwer zu sagen, aber macht das dann tatsächlich 20, 30 Watt aus oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, 20, 30 Watt, wenn du an zweiter Position bist. Aber das Ding ist, gerade bei 12 Meter ist ja dann eher so die vierte, fünfte, sechste, siebte Position und so weiter, wo du ja dann wirklich teilweise die Beine hängen lassen kannst. Wenn du leicht bergab mit 50, 55 km/h, der vorne fährt 380 Watt, aber der sechste, siebte, der muss ja dann wirklich gar nicht mehr treten und kann halt da hinterher rollen einfach. Und ja, ich glaube, das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Jetzt muss man wirklich die ganze Zeit durchtreten. Und ich meine, gerade bei 12 Meter ist jetzt auch nicht so, dass das Radfahren komplett locker war. Es war halt auch eher immer so dieses, entweder du hast halt irgendwie die Beine hängen lassen, also wenn du halt hinten mitgerollt bist, oder du musstest halt schon dann mal so wieder 20 Sekunden mit 500, 600 Watt fahren, weil halt dann nach einer Kurve die Lücke wieder größer würde und du halt wieder hinspringen musstest. Das ist halt mehr so dieses unrhythmische Radfahren. Während du halt jetzt bei 20 Meter halt auch eher halt jeder dann einfach eher so ein konstanteres Radfahren hat. Und ja, viele Profiathleten haben dann auch immer gesagt, es ist eigentlich viel härter, so dieses unrhythmische Radfahren. Es stimmt auch so vom Gefühl, würde ich sagen. Aber wenn man rein so diesen Energiebedarf, wo es halt einfach auf Mittellangdistanz ankommt, wie viel Kalorien man verbrennt halt und welchen Kaloriendefizit man auf die Laufstrecke geht, wenn man das anschaut, dann ist es doch nochmal ein deutlicher Unterschied, wenn du jetzt halt irgendwie 300 Watt im Schnitt fährst, aber davon halt irgendwie die Hälfte nur rumgerollt bist, oder ob du halt eben 350 Watt konstant fährst. Und also ich kann es aber nicht wirklich sagen, was jetzt irgendwie in Zahlen der Unterschied ist, ja, weil da bin ich jetzt auch zu wenig bei 12 Meter Rennen hinten gefahren.
Touché. Ja, aber das ist ja.
Naja,
man muss ja einfach sich dann. Ist ja, ich finde immer das Spannendste, was du jetzt gerade gemacht hast, diese Überlegung anzustellen, was macht das dann wirklich mit dem Rennen und dann sich die ersten Rennen anzuschauen, wo dann wirklich, also es wird ja Neuseeland sein, wo wirklich ein Top-Feld am Start ist und wo auch eben alles durchmischt ist, von wirklich richtig starken Radfahrern bis zu mittleren und vielleicht etwas schlechteren Radfahrern, aber starken Läufern. Und wo man dann einfach nachher sehen kann, wie wirkt sich das dann jetzt in der Performance aus, oder noch genauer weißt du es dann auch erst, wenn irgendwie so Rennen dann in Frankfurt oder sonst was sind, wo du es auch vergleichen kannst, wenn die gleichen Leute wieder dort starten. Klar, hast du immer Tagesform so, aber dann kannst du ja wirkliche Trends erkennen, wenn jetzt bei allen irgendwie die Laufzeit um 3, 4, 5, 10 Minuten, was auch immer, langsamer wird. 10 Minuten wird es nicht sein. Aber das ist ja dann schon signifikant, wenn du 5 Minuten langsamer läufst oder nicht. Dann siehst du ja schon, okay, da bewirkt die Regel schon das, was sie auch soll. Und wenn irgendwer direkt gedroppt wird, der vielleicht sonst mitfahren konnte, dann siehst du, okay, bei dem lag es nur an der 12-Meter-Regel und nicht am Festbeißen oder sonst irgendwas. Also ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall in Neuseeland am Livestream schon sehr genau verfolgen und das, was du gerade, die Überlegung, die du gerade angestellt hast, auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Das ist so, ich hätte halt dieses typische, ja geil, dann werden die schwächeren Radfahrer bestimmt schon eher gedroppt, so auf der, nicht natürlich bei Kilometer 100, aber ich hätte halt gedacht, Das ist dann irgendwie dieses Typische, wo früher auch dann die Attacken gehen oder was immer gesagt wurde, ab 140 auf dem Rad kannst du nochmal einen Unterschied machen, wenn du nochmal eine Gruppe sprengen willst. Da habe ich halt gedacht, dass vielleicht da starke Radfahrer vielleicht nochmal dann auch was versuchen werden oder vielleicht auch häufiger was versuchen werden, um dann halt eben diese Anhängsel, von denen du gesprochen hast, die sich festbeißen, vielleicht da schon zu droppen und nicht gar nicht aufs Laufen zu warten. Aber du hast natürlich recht, das ist auch was, was wahrscheinlich bei vielen dann im Kopf auch noch was auslöst, wie Athleten bei dir jetzt, wo du sagst, ja, ich fahre halt jetzt vorne, aber es ist jetzt, es ist weniger schlimm, als es jemals war auf der Langdistanz, weil auch dann hinten, wenn einer drin hängt, dem tut das trotzdem viel mehr weh als früher und der muss viel mehr arbeiten und der wird beim Laufen dann auch mehr leiden und meine Chancen sind dadurch viel, viel höher. Das ist ja auch so im Rennen dann für deine Motivation viel geiler, als wenn du was versuchst, aber nicht wegkommst und dann irgendwie, ja, was machst du dann? Hängst du dich auch rein? Oder also die Bandbreite an Optionen, die du hast, auch für dich mental immer auf der Höhe zu bleiben, sind ja viel, viel geiler mit diesen 20 Meter.
Ja, stimmt. Also die taktischen Möglichkeiten habe ich jetzt auch noch gar nicht so richtig nachgedacht. Aber das öffnet natürlich auch viel mehr Türen, einfach für starke Radfahrer da nochmal ganz anders Akzente zu setzen. Also jetzt kannst du ja auch schon sagen, ja, jetzt machst du einfach von Anfang an auf dem Rad irgendwie, gibst du Gas, wo du ja vorher noch gesagt hast, ja, das sind noch alle frisch, die können sich damit reinhängen. Aber jetzt haben die halt einfach weniger bis kein Windschatten. Das heißt, jetzt kannst du halt wirklich sagen, von Anfang an drückst du da einfach schon rein und die fliegen schon weg. Beziehungsweise dann eben genau ab Kilometer 140 am Ironman wird sich das, glaube ich, in Zukunft auch richtig zerteilen, je nach Rennen natürlich. Aber ich glaube, gerade so Hawaii wird auch richtig interessant werden dieses Jahr, wenn du dann halt irgendwie noch so einen krassen Seitenwind hast. Dann nach Harvey gibt's, wo halt sonst sich Leute noch irgendwie in die Wechselzone halt gerettet haben, jetzt gerade in den letzten Jahren mit diesen riesen Gruppen, da wird es halt jetzt auch dann wahrscheinlich wieder back to the roots, wie es vor 10 Jahren auf Hawaii war, wo dann alle eher einzeln dann in die Wechselzone gekommen sind. Und das noch abgesehen dann von den Marathonzeiten, die dann in der Breite langsamer werden, in der Spitze glaube ich nicht. Also es wird schon noch natürlich immer noch die schnellen Läufe geben oder die dann in 2,35er Marathon laufen. Das wird es auf jeden Fall geben, aber so diese Breite, dass jetzt 50 Leute da unter 2,45 laufen oder sowas, ich glaube, das wird jetzt erstmal nicht so extrem, aber so wie das Niveau natürlich weiter steigt, wird es in ein paar Jahren dann wieder genauso sein.
Ich glaube tatsächlich, dass es auch schon beim Radfahren Unterschied macht, weil schon alleine, wenn du dir überlegst, dass ja so die begehrte Position eigentlich die zweite Position ist, weil der Erste, der die Gruppe anführt, meistens halt auch ein Pressemotorrad bei sich hat und dann ist es ja wirklich so, dass du an zweiter Position nicht nur vom Draft des Vordermannes profitierst, sondern ganz extrem auch vom Pressemotorrad. Wenn du jetzt aber mal überlegst bei diesen hohen Geschwindigkeiten, das weiß man ja ganz gut, wenn man mal irgendwie im Straßenverkehr fährt und es rollt relativ gut, wie du dann von den Autos auch profitierst, die dann mit 55, 60 an dir vorbeifahren. Wenn dann aber das Kameramotorrad halt einfach nochmal 8 Meter weiter weg von dir ist, dann macht das schon einen ganz gravierenden Unterschied. Und ich glaube, was auch ein sehr spannender Aspekt sein wird, ist, dass natürlich das Überholen noch härter wird. Weil du ja, wenn du vorbei musst, und das wird ja auch mit Race Ranger betrachtet, das ist ja eigentlich auch das Coole daran. Also gerade finde ich
Das ist ein Mythos, dass das Überholen bei 20 Meter härter ist als bei 12 Meter. Das war halt, ist ja auch, glaube ich, die Diskussion, wieso mal so lange, oder warum man so lange, gerade bei Profis dann auch so lange gewartet hat mit diesen 20 Meter. Da hatte ich jetzt auch mit Felix Weißhöfer mich vor der Entscheidung auch drüber unterhalten. Und ich meine, einerseits hast du doppelt so lange Zeit zum Überholen. Also bei, ich glaube, 45 Sekunden immer 20 Meter. Dann hast du kleinere Gruppen, weil bei 20 Meter wird es halt nicht mehr eben diesen riesen Packs geben. Und weil du halt eben bei 20 Meter, also bei 12 Meter mit Race Ranger war es halt so, dass jeder Athlet ist wirklich so nah wie möglich rangefahren. Das heißt, wenn du überholt hast, hast du keine Chance gehabt, irgendwo in eine Lücke reinzufahren, weil halt jeder war halt auf diesem blauen Licht, weil jeder wollte halt den Windschatten-Effekt maximal ausnutzen. Bei 20 Meter ist es aber so, jetzt meiner Erfahrung nach, auch von T100, weil du bei 20 Meter eben schon eigentlich keinen Windschatten-Effekt hast, halten die Athleten auch mal 25 oder 30 Meter Abstand, je nachdem,
wie groß die Gruppe ist. Dass du auch entspannter sein
kannst. Also das sind, die sind nicht so, dass die wirklich ans Blaue ranfahren, sondern ja, da fahrt man meistens eher sogar im Orangenen, weil dann bist du safe, weil vom Blauen kannst du ja auch mal irgendwie ins Rote reinrollen, das wirst du ja auch nicht. Ist eher so, wenn du das im Orangenen fährst und dann rollst du halt mal ins Blaue rein und dann musst du halt wieder ein bisschen aufpassen. Und dann hast du, wenn du irgendwie, sagen wir mal, eine 5-6-Mann-Gruppe überholst, auch eher mal die Chance, dass du mal, dass halt jemand mal ein bisschen mehr Abstand hat und dass du da auch einfach mal reinrollen kannst. Ich meine, klar, es wird wieder Athleten geben, es wird wieder Athleten geben, die das dann auch ein bisschen halt, ja, auch dann mit so Blocking und Slotting in und so weiter, das natürlich dann auch ein bisschen ausnutzen. Aber ich sag mal so, für die respektvollen Athleten wird's auch einfacher werden.
Okay, ich habe halt tatsächlich jetzt einfach gerechnet, wenn du eine 5-Mann-Gruppe hast, dann musst du halt, wenn du von letzter Position nach vorne fahren willst, 60 Meter covern. Jetzt müsstest du halt 100 Meter covern. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied. Natürlich auch, wenn du mehr Zeit hast. Aber was ich halt tatsächlich nicht bedacht habe, ist, dass du vermutlich einfach die Möglichkeit hast, dann auch wirklich reinzuziehen, weil du eben nicht in der Draft-Zone drin bist.
Das oder halt kleinere Gruppen höchstwahrscheinlich.
Genau, ja, aber wobei das in Kona, denke ich, dass wirklich am Anfang, ich glaube, es wird wesentlich schneller gehen.
Es liegt am Wind, Nils, wenn da richtig geiler Seitenwind ist.
Nee, das Geile ist jetzt ja nicht mehr. Ich glaube wirklich, bei 20 Metern liegt es nicht am Wind. Ich glaube tatsächlich,
nee, aber dann reißt es die ja noch mehr auseinander, oder nicht?
Ja, ja, klar, aber ich glaube selbst ohne Wind, dass es die schon früher, wesentlich früher auseinanderreißen wird. Okay. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich tatsächlich glaube, im Ort ist es einfach sehr schwer, diese 20 Meter reinzuhalten, weil du kommst erstmal wieder zurück in den Ort, dann ballerst du Palani-Rot runter, dann geht's den Guakini-Highway hoch, da sortiert sich das Ganze dann, dann geht's wieder runter, dann musst du die Palani-Rot nochmal hoch und dann beginnt ja eigentlich erst das Rennen, also sprich so nach 10, 12 Kilometern geht's dann eigentlich erst los und dann sortiert es sich ja und da glaube ich tatsächlich wirst du noch diese 30, 40 Mann-Gruppe haben, die dann halt dementsprechend wirklich fast kilometerlang ist. Ich meine, das muss man sich halt einfach wirklich mal vor Augen führen und wenn du da dann halt siehst, dass vorne was reißt und ich glaube, das ist halt das Spannende, dann musst du halt echt Moves machen, dann reicht es halt nicht mal für irgendwie einen Kilometer schnell zu fahren, sondern dann musst du womöglich wirklich einen Effort fahren für 3, 4, 5 Kilometer. Und dann kommst du an und dann ist es nicht so, weil es dann eine leichte Welle runtergeht mit 60 km/h, dass du die Füße hochnehmen kannst, weil du in der 12-Meter-Zone bist, sondern jetzt musst du halt 20 Meter Abstand halten, das heißt, du musst wirklich weitertreten. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass ich vermutlich ab Kona bis dann irgendwie Vaikoloa oder so die Gruppe schon deutlich mehr dezimiert haben wird als in den Jahren davor. Und ich glaube auch tatsächlich in Neuseeland, gerade auch mit dem rauen Asphalt, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Blick auf die Starterliste geworfen, wer tatsächlich zurzeit alles gemeldet ist oder hatte ich das, nee, ist auch gut. Also muss man, ist ja auch besser eigentlich sich auf
die Liste zu konzentrieren. Findet man dich schon irgendwo?
Ich hab noch nicht geguckt, also ich habe auch noch keinen Athleten am Start, deswegen hat es mich jetzt so nicht interessiert. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das schon in Neuseeland sehen wird, weil einfach aufgrund des rauen Asphalts diese 20 Meter dann halt einfach noch mal härter werden, weil die Geschwindigkeit halt insgesamt niedriger ist. Und das muss man jetzt tatsächlich sagen, das weiß man, ab 45 hat man halt einfach einen unfassbaren Draft. Und wenn man dann halt nur noch 43, 44 fährt und nicht 50, weil wenn ihr 4 Stunden fahrt, dann habt ihr ja großteils der 180 Kilometer, habt ihr halt 50 km/h auf der Uhr. So, das ist ja durch die ganzen Kurven und Wendepunkte und so, das zieht den Schnitt ja runter. Aber wenn die Jungs insgesamt einen 45er Schnitt haben, wird der Großteil der Strecke dann doch eher mit 50 gefahren. Und ich glaube, dass Neuseeland, dass man das schon deutlich spüren wird, Südafrika ganz genauso. Also das ist schon echt ein Gamechanger. Also ich finde das auch wirklich cool und bin super gespannt. Und ich bin tatsächlich eher der Meinung, dass es sich wirklich auch schon beim Radfahren deutlich unterscheidet. Also dass du nicht mehr diese großen Pulks siehst, wenn man jetzt beispielsweise mal Frankfurt sich anguckt, wo ja auch irgendwie so ein 30, 40 Mann-Pulk gefahren ist und auch noch in die zweite Runde letztendlich gegangen ist. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ich glaube, dass da wirklich die Athleten schon viel früher hops gehen werden. Und wo ich absolut d'accord mit dir bin, Fred, ist, dass diese 20 Leute, die dann unter 2,40 laufen, das gibt es nicht mehr. Also wie du gesagt hast, die Spitze, da hast du dann immer noch deine 3, 4 Jungs, die unter 2,35 laufen und die dann, einer von denen dann auch safe ganz weit nach vorne kommt. Aber auch da ist das Spannende, wie weit sind die anderen halt zurück, ne? Also die Jungs, die sonst eine 2,35 gelaufen sind, die dann irgendwie noch in Schlagweite waren, das kann sein, dass die jetzt halt 5 bis 10 Minuten weiter hinten sind. Und gerade, also wenn ich mir jetzt beispielsweise Frankfurt angucke, in Christian Hogenhaug, also der hätte mit Sicherheit von dieser Regelung extrem profitiert, wenn es die schon gegeben hätte, als er da kurz vor dem Ziel von Blumi eingeholt wurde. Also das ist, ich find's super. Ich find's auch, was mich am meisten tatsächlich freut, ist, dass das beide am gleichen Tag announced haben. Ich glaube, wenn sie sich abgesprochen hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich sogar zusammen gemacht. Aber das halt einfach wirklich so die beiden Platzhirsche neben, also T100 würde ich jetzt einfach im Ranking nochmal so ein klein bisschen dahinter nehmen. Das Fiese ist eigentlich, dass T100 die Jungs dazu hingetrieben hat, dass sie jetzt endlich über die 20 Meter nachdenken. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Iron Memes, habt ihr das gesehen? Diese Katze?
Ja.
Das schicke ich euch nochmal zu. Hast du das gesehen, Nicky Boy? Das ist echt geil. T100, also da musste ich echt auch wieder grinsen. Aber das ist halt einfach konkurrenzbelebtes Geschäft. Ich meine, die haben halt einfach dafür gesorgt, dass die Big Player Ironman in Challenge sich bewegen müssen. Die haben dafür gesorgt, dass Ironman die Pro Series ins Leben gerufen hat. Und jetzt sogar, dass halt einfach die 20-Meter-Regelung mitmacht. Also das ist schon cool. Und wie gesagt, dass gerade auch die beiden Challenge Rot und Ironman das gleichzeitig gemacht haben, das ist ja für den Profisport einfach eine sensationelle Entwicklung.
Absolut. Also das ist vor allen Dingen auch wieder was Neues, Spannendes, was wir jetzt schon gemerkt haben, wo man wieder geil schon im Vorfeld diskutieren kann und so diese ganzen Felder nochmal wieder anders beleuchten kann und sehen kann, wie funktioniert das und wie läuft das. Oder ist es am Ende, dass es die gleichen Ergebnislisten gibt? Das ist echt spannend jetzt zu sehen. Und waren diese ganzen Diskussionen umsonst? Oder gibt es wirklich große Unterschiede da? Das ist schon Wahnsinn. Fred, mir ist nur gerade eine Sache aufgefallen, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber bevor ich es vergesse.
Warte, noch kurz dazu, weil mir ist noch eingefallen, die Norweger, die haben halt irgendeinen Podcast gesagt, ich glaube in diesem Norwegian Method Podcast, dass sie wegen der 12-Meter-Regel das Radfahren sehr vernachlässigt haben im Training und viel mehr Laufen fokussiert haben, auch so Intensität und so weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die da ihr Training wieder komplett umstellen.
Wann haben sie den Podcast gemacht? Jetzt kurz vor dem Announcement? Oder?
Nee, das war Anfang letzten Jahres, glaube ich, irgendwann mal, wo die das gesagt haben, dass sie eben quasi wegen der 12-Meter-Regel, weil das Radfahren da nicht so wichtig ist, ihr Fokus voll auf Laufen liegt und sie beim Radfahren eher wenig Intensität machen. Bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt auch schon früher wussten mit der 20-Meter-Regel vielleicht und da jetzt schon einiges umgestellt hatten, ob sie jetzt Panic-Training für Neuseeland machen müssen.
Hast du schon auf Strava gecheckt?
Ja, das ist immer die zeigen ja nicht ihre Wattwerte, das ist immer schwierig zu sagen.
Ich meine, gut, der Bahntest in Büttgen, der lässt darauf deuten, dass sie schon den Fokus ein bisschen mehr aufs Rad fahren.
Auf jeden Fall, Blumi hat ja auch gestern wieder seine VC Max gepostet. Die war bei 101. Also daran soll es nicht scheitern.
Haben Sie wieder die gleiche falsch kalibrierte Maschine benutzt, oder was?
Nee, du hast es im Screen gesehen. 7,7 Liter, glaube ich, Fred, oder?
Ja, 7,7 Liter. Ich hatte 6,2.
7,7 Liter?
Komplett irre.
Ja, der gut, Typ besteht aus 90% Lunge und dann Muskeln.
Nee, aber das, was Fred gesagt hat, das habe ich auch gehört oder gesehen. Ich glaube, das war auch in irgendeinem Video tatsächlich. Und da muss man aber auch echt sagen, das fand ich auch wieder extrem cool. Von Blumi war das auch, der es gesagt hat. Der hat einfach gesagt, mir ist es egal, welche Regel wir haben, weil wir stellen uns dann halt auf die Regeln ein. Und wenn halt einfach das eine 20-Meter-Regelung ist, dann bedeutet das, dass wir das Radfahren in den Vordergrund stellen müssen und dass wir uns darauf einstellen müssen. Wenn es 12 Meter sind, dann wissen wir, okay, das Ding wird halt erst recht noch mehr beim Laufen entschieden und wir können das Radfahren so ein bisschen hinten anstellen. Habe ich genau vor Augen, was du gesagt hast, Fred, und finde ich auch mega spannend. Also das ist definitiv so. Ich meine, in Nizza hat man es ein klein bisschen gesehen, glaube ich, dass die Jungs das Spiel halt annehmen, wie es kommt. So. Und da war es, glaube ich, auch tatsächlich ein extrem hartes Radfahren und trotzdem haben die drei dann alle im Laufen zerstört. Also das zeigt einfach, dass sie es halt auch drauf haben. Aber ja, mega interessant. Und das mit den 7,7 Litern, von wem habe ich das heute Morgen erfahren, Jungs? Wer hat es mir sofort erzählt? Das war Stati. Das Erste. Ja. Hat er, ich sage, er hat auch nicht gut geschlafen wahrscheinlich.
Ich habe es ihm gestern Abend noch geschickt.
Ah, bist du schuld.
Ah, herrlich.
Gestern habe ich Strati das geschickt und die Trainingswoche von Marius Bjerkeset. auf Gran Canaria.
45
der startet
Stunden
nämlich auch. Der startet nämlich auch Oceanside und Texas, also der Norweger, der Zweiter war in Thun, der so krass Rad gefahren ist. Und ja, genau, ich glaube 42 Stunden und auch so jeden Tag Schwelle beim Radfahren und beim Laufen. Also komplett irre.
Krass.
Ja, der startet auch in Neuseeland oder in
Oceanside und Texas.
Ah, okay, schade.
Gegen Strati.
Ansonsten wäre natürlich Payback-Time. Payback-Time.
Aber Strati kann sich ja freuen, weil der ist ja schon qualifiziert.
Ja, das
ist
schon. Einen
Slot,
ja,
von daher,
ja,
genau. Wenn er voll ist, ist jetzt für die Quali, was ja erstmal Jans erste Prio ist, gar nicht so verkehrt. Wenn da jetzt Leute sind, die das Feld aufmischen, aber schon den Slot in der Tasche haben, das ist gar nicht so verkehrt. Ist natürlich dann immer wichtig, schafft man es, sich auf sich selber zu konzentrieren? Da sind wir wieder dabei. Oder lässt man sich verleiten, da irgendwo drüber zu gehen und mitzugehen? Aber ja, der Typ ist ja, der ist super krass. Also ich bin gespannt, ob er sein Schwimmen verbessert hat oder ob er immer noch dann von hinten durchs ganze Feld flügt. Irgendwo.
Ist ja jetzt bei 20-Meter-Regel auf jeden Fall auch ein Vorteil für ihn.
Ja, der fährt ja eh linke Spur die ganze Zeit.
Ja, da ist das Schwimmen.
Der fährt Texas nur Hohlspur.
Ist Schwimmen natürlich jetzt auch wieder ein bisschen weniger wichtig als jetzt die letzten Jahre.
Ja, also ich bin gespannt. Spannend. Ich meine, wenn man jetzt nochmal, bevor ich jetzt zu dem Off-Topic-Thema zurückkomme, was ich eben noch hatte, will ich nochmal ganz kurz auf Nizza zurück. Fred, du hast jetzt gesagt, die Norweger haben gesagt, sie haben sich mehr auf Laufen fokussiert und das war der Fokus. Da war meine Überlegung, ist es vielleicht nicht generell oder Nils seine Einschätzung interessiert mich dann auch nochmal, vielleicht sogar sehr smart, wenn man irgendwie ein gewisses Niveau erreicht hat, dann gar nicht den Fokus da Vollgas aufs Radfahren zu legen. Ich meine, klar, mit 20-Meter-Regel wird es jetzt wieder ein bisschen wichtiger, aber wenn die das jetzt so gut gemacht haben, im Laufen sind natürlich teilweise auch krassere Reize, wenn du da mehr Intensitäten machst, weil du einfach tiefer gehen kannst. Und es ist natürlich wichtiger, hinten richtig schnell einen Marathon zu laufen, als irgendwo dann beim Radfahren alleine wegzufahren und irgendwie 2 Minuten rauszufahren, weil die verlierst du im Laufen, wenn du ein bisschen drüber gehst, so schnell wieder. Und wenn man sich dann die Radperformance jetzt der Norweger anguckt, ich meine, Strati hat das im letzten Podcast so gut erzählt. Ich weiß nicht mehr, ob es im ersten oder im zweiten war, Nils. Vielleicht war es auch im ersten, der nie gesendet wurde. Da hat er gesagt, als die Norweger an ihm vorbeikamen, hat er nochmal da versucht mitzugehen, aber da stand dann halt auch wieder eine hohe 400 und eine flache 500 auf dem Tacho an den Bergen. Also anscheinend haben die trotzdem eine krasse Radform gehabt, trotz dessen, dass die Laufen so priorisiert haben.
Ja, ist jetzt nicht so, dass die Radfahren irgendwie, dass sie gar nicht mehr Radfahren waren. Und ich glaube, gerade für Nizza, wo er dann doch die Radstrecke auch nochmal anders war und die, dass da, glaube ich, auch bei so Strecken wie Nizza fast egal ist, ob du 12 oder 20 Meter hast, da haben sie sicher dann nochmal das Radfahren priorisiert. priorisiert.
Jetzt kriegen wir wieder ein Meme von Wörtern. Dritte Woche verdreht werden, die wir bekommen.
Dritte Woche Trainingslager.
Nee, das ist dritte Woche Trainingslager. Das ist völlig okay.
Priorisiert.
Du redest ja mit Jana auch wahrscheinlich großteils Englisch, oder?
Ja, ja.
Oder nicht? Ja, also
Deutsch
Priorität.
Komplett verlernt. Das,
genau. Aber im Deutschen priorisieren kommt kein Thema.
Genau.
Deswegen.
Genau, also.
Ich kann ja nur sagen, nee, solange die Konsistenz stimmt, ist alles richtig, alles gut.
Die Norweger sind ja, die Norweger sind ja auch absolute Maschinen auf dem Rad. Also, so ist es natürlich nicht, aber. Inwiefern es sinnvoll ist, das hier und da auch mal irgendwie zu vernachlässigen oder sich auf andere zu fokussieren, das ist vielleicht eher ein Gebiet jetzt für Nils zu beantworten, weil ich mache einfach nur das, was Dan sagt.
Ich denke, das hängt tatsächlich auch ganz stark davon ab, wie dein Stärken- und Schwächenprofil ist. Und man muss ja auch sagen, dass so diese natürlichen Läufer, nehmen wir jetzt irgendwie mal einen Jelle Gaines oder einen Martin van Riel, die halt von einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit kommen. Patrick kann man da mit Sicherheit auch mit reinziehen, gerade was die Langdistanz anbelangt, was die Halbdistanz anbelangt. Interessanterweise ja nicht so, das ist ja das Phänomen bei ihm. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die extrem guten natürlichen Läufer eigentlich noch vom Radtraining noch mehr profitieren oder die müssen sogar den Fokus aufs Radfahren legen, weil die durch den gesteigerten Radumfang oder den Fokus aufs Radfahren dann tatsächlich ihre Laufleistung erst abrufen können. Wenn die halt einfach das Radtraining dann auf so eine Schmalspur halten würden, dann macht die das Radfahren halt so müde, weil die halt immer drüber gehen müssen und dann auch mehr an ihre Speicher gehen müssen, dass sie ihr natürliches Lauftalent quasi so gar nicht abrufen können. Das ist dann tatsächlich so, dass, also bei mir war es beispielsweise so, ich hatte ja auch damals im Laufen, das war definitiv meine stärkste Disziplin und da hätte ich vermutlich, wenn ich jetzt von den reinen Erfolgen rangehe, wenn ich mir die Leistungsdiagnostiken angucke, die ich dann in Leipzig irgendwann mal gemacht habe, wenn ich jetzt eine reine Laufkarriere hätte machen wollen, wäre ich da wahrscheinlich erfolgreicher gewesen als im Triathlon. Vorausgesetzt, ich würde diese Umfänge, die im Laufsport gelaufen werden, hätte ich verkraftet. Aber ich bin schon bis Halbdistanz immer sehr, sehr gut gelaufen. Aber beim Ironman war ich dann immer so, keine Ahnung, bei einer 2,55 damals, 2,56. Und als ich dann das allererste Mal im Ironman 2,50 und schneller gelaufen bin, das war nicht, als ich mehr gelaufen bin, sondern das war, als ich den ersten Winter über in Australien war und dann halt einfach im Januar, Februar, März viel Rad gefahren bin und dann beim ersten Wettkampf irgendwie mit 2.000, 3.000 Kilometern mehr Rad am Start war. Und dann habe ich das Radfahren halt besser verkraftet, bin auch schneller Rad gefahren, aber habe dann vor allem auch meine Laufleistung abgerufen. So, und das ist tatsächlich etwas, was die guten Läufer eh schon machen müssen, dass sie halt einfach den Fokus aufs Radfahren setzen, um ihre Stärke halt abzurufen, weil das war ja tatsächlich auch nicht mehr so bei 12 Metern, dass du einfach nur 180 Kilometer mitfahren konntest. Also so ist es ja auch nicht. Du hattest halt die Möglichkeit, dich besser zu verstecken, aber ich glaube, jeder würde sagen, dass auch Patrick Lange mittlerweile halt einfach ein richtig, richtig guter Radfahrer ist. Aber jetzt wird das auch für ihn, wird das Game sich jetzt natürlich nochmal komplett verändern, weil eben halt die Gruppen auch nicht mehr so groß sind. Und man hat es ja auch in Frankfurt gesehen, da hat er jetzt nicht den Sahnetag, den er bei anderen Rennen gehabt hat. Und dann wird er halt abgehängt und dann ist er halt auch mit einem Supermarathon, wird es dann halt ganz schwierig werden, nach vorne zu kommen. Und das ist natürlich psychisch auch nochmal was anderes. Ich meine, das hat er in Nizza, finde ich, echt stark gemacht, dass er sich da hat überhaupt nicht gehen lassen und dann ja wirklich aus einer Position als Titelverteidiger losgelaufen ist und trotzdem noch in die Top Ten sich gefightet hat. Aber der Fokus, der ist schon ein anderer. Was ich noch sagen wollte zu den Norwegern und mit der VO2 Max, weil VO2 Max definitiv keine Langdistanzen gewinnen. Bei solchen Rennen wie Nizza ist es aber natürlich dann schon hilfreich, wenn du von einer extrem hohen VO2 Max kommst, weil du dann natürlich gerade am Anfang diese Berge, die in den ersten 2, 2,5 Stunden waren, wo Jan beschrieben hat, wo sie an ihm vorbeigeknallt sind, die haben dann natürlich die Möglichkeit, so einen 10-12 Minuten Anstieg doch nochmal mit einer ganz anderen Leistung, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit hochfahren zu können, weil sie halt so hoch gehen können. Sie verbrauchen dann natürlich auch dementsprechend mehr Energie, also das ist ja eine hohe VO2 Max, guck mal, jetzt habe ich auch schon Sprachstörung, geht in der Regel mit einer hohen Laktatbildungsrate einher. Das ist das, was Fred anfangs gesagt hat, dass er happy ist mit seiner VO2 Max, weil die in den letzten Wochen halt im Training sehr stark getriggert wurde. Da geht dann aber halt auch die Bildungsrate hoch. Das heißt, du verbrauchst relativ viel Kohlenhydrate. Und dann ist es die Kunst jetzt halt, das in den verbleibenden Wochen bis Neuseeland so zu senken, dass die VO2 Max halt immer noch auf einem hohen Niveau ist, aber die Bildungsrate so runtergeht, dass dann halt der Fettstoffwechsel primär im Vordergrund steht und du weniger Kohlenhydrate verbrauchst. Aber in Frankfurt, in Nizza war das ja extrem so ein Rennen, wo halt auch Athleten mit einer hohen VO2 Max profitiert haben. Also zum Beispiel auch Jonas, ich denke, dass auch Jonas, der hat auch schon immer sehr viel Volumina trainiert, aber der hat sicherlich auch noch eine relativ hohe VO2 Max und der profitiert dann natürlich in so einem Rennen wie Nizza auch ganz extrem davon. Er ist aber halt auch hops gegangen. Also das muss man halt auch sagen, was dann vielleicht auch so ein klein bisschen an der Bildungsrate lag oder vielleicht auch an dem Charakter Jonas Schomburg, das weiß man auch nicht. Aber das ist dann, also auf Hawaii ist das halt ein anderes Rennen. Da würde ich sagen, ist die VO2 Max lange nicht so bedeutend, weil du nicht diese extremen Spitzen natürlich fahren musst. Also du musst, wenn du weg willst am Anfang, jetzt vielleicht auch nicht mehr, ich meine, das ist auch das Coole, vielleicht musst du keine 400 Watt mehr für 15 Minuten fahren, um erstmal eine Lücke zu schließen, weil die anderen mit 20 Metern gar nicht mehr die Möglichkeit haben, hinterher zu fahren. Also das ist schon tatsächlich, also ich glaube, keine Ahnung, Sam Laidlow, Magnus Ditlev, da gibt es glaube ich relativ viele, Christian Hogenhauk, die gestern den alkoholfreien Sekt haben knallen lassen. Also ich hoffe tatsächlich, vielleicht ist es auch ein bisschen Wunschvater des Gedanken, aber ich glaube wirklich, dass es das Game verändern wird.
Das ist nochmal ein spannender Gedanke, den du gerade hattest, dass wenn früher welche abfallen, für die starken Radfahrer, die von hinten kommen, natürlich auch viel eher wieder Fahrer zurückkommen, die überholt werden und Gruppen, die eingesammelt werden, was natürlich auch so in so einem Rennen, was man nicht unterschätzen darf, im Kopf so ein Momentum auslöst, was natürlich auch nochmal viel, viel cooler ist, wenn du halt noch schneller und mehr wieder Leute einholst, als dass du. Ich meine, Sam Long hat es ja einmal da bei der T100 eindrucksvoll gezeigt, wo du denkst, ey, der Typ, der ist vom Mindset so stark, der ist unzerstörbar und da ist er richtig aus ihm rausgebrochen, wo er gesagt hat, ja, das macht einfach was mit einem, wenn man 5 Rennen einfach niemanden sieht bis Kilometer 70, und irgendwie hinterherfährt und gefühlt hat, man race hier allein und weiß, man ist ganz, ganz hinten. Wobei man, wenn man bei Kilometer 10 oder 5 schon die ersten einholt und dann irgendwann ganz vorne ist, ist es natürlich vom Momentum was ganz anderes. Und man kann sich auch natürlich immer ransaugen, man spart da nochmal ein bisschen Energie, vielleicht auch nochmal kurz bei der Gruppe durchatmen hinten drauf auf 20 Meter. Das bringt ja auch nochmal eine zusätzliche Dynamik, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, was auch nochmal interessant wird, das zu betrachten dann in Neuseeland.
Ja, es war bei mir auch in Rot so in der zweiten Runde, ging der Spaß auch erst richtig los, wo ich halt dann endlich die einzelnen Athleten aus der ersten Gruppe nach und nach eingesammelt habe, während ich halt davor irgendwie 100 Kilometer niemanden eingeholt, niemanden gesehen habe. Das war dann mental dann doch nochmal anders, da konnte ich nochmal 20 Watt drauflegen.
Ja, krass, guck, geiles Beispiel, ja. 20 Watt bist du da mehr gefahren?
Ja, also ich bin schnellste zweite Runde von allen gefahren. Und dann hat er, glaube ich, auch in der zweiten Runde 15 Watt im Schnitt mehr. Und das meiste davon war eigentlich erst Upgrading, so in der zweiten Runde. Also da bin ich dann eigentlich nochmal immer so zwischen 320, 340 Watt gefahren, während ich in der ersten Runde eigentlich immer so zwischen 300 und 310 Watt gefahren bin. Und dann habe ich die natürlich auch umso schneller alle eingeholt.
Aber ein Grinsen hattest du am Solara-Berg trotzdem im Gesicht, Fred. Auch in der ersten Runde.
Ja, ja, es war nicht so, dass die erste Runde irgendwie scheiße war und ich mir irgendwie mental am Ende. Ich meine, ich wusste ja, worauf ich mich da einlasse und dass es ein langer Tag ist und beziehungsweise wusste nicht, worauf ich mich einlasse oder wie es halt ist, so eine Langdistanz zu machen. Und dementsprechend war das mental dann auch gar nicht so schwer, da erstmal geduldig zu bleiben.
Jetzt endlich zu meinem Off-Topic-Thema. Gut, dass ich das noch nicht eben reingeschmissen habe, sondern es war nur mal ein sehr interessantes Gespräch hier. Fred, ich sehe da was. In deinem Nacken fehlt was. Hast du den Mallet abgeworfen?
Ach so, ja.
Hat er dir umgebracht letzte Saison? Nee, der musste weichen, oder glaub, was? Oder hat Jana gesagt?
Ist mir nee, ich habe sogar gesagt, Jana wollte, dass ich ihn behalte. Ich habe sogar gesagt, ja, der hat mir Unglück gebracht, ich mache den jetzt mal weg. Aber ich muss sagen, so vom Style her will ich ihn eigentlich wieder haben. Also ich glaube, in Neuseeland können die den wahrscheinlich auch wieder besser schneiden. Da, also lasse ich jetzt wieder wachsen und dann in Neuseeland wieder ran mit der Schere. An der Seite.
In Kufstein wissen die gar nicht, was das ist, oder? Wenn du da zum Friseur gehst.
Ja, das ist schon anders, auf jeden Fall. Das ist schon anders. In Australien haben die es auf jeden Fall besser hinbekommen.
Also ich sag dir, in der Schanze haben wir auch den einen oder anderen Friseur, der kann das auch perfekt.
Ja.
Kannst bei Ruben gucken in der Story.
Aber du könntest ja stattdessen ja einen Schnurriss stehen lassen.
Das darf ich nicht.
Ja, aber das ist, manchmal müssen die Frauen zum Glück gezwungen werden. Wenn du dich dann für Hawaii qualifizierst, dann guckst du Gianna an wie so ein italienischer Gringo und dann sagst du, nee, Gianna, der bleibt jetzt bis Kona hier dran.
Und dann noch den Mallet.
Aber wie ist jetzt der Fahrplan bis Neuseeland? Also du bleibst jetzt noch bis zum Wochenende auf Lanzarote?
Bis Dienstag noch, nächste Woche, also jetzt noch eine Woche. Mhm. Ich flieg dann nach Hause. Dann bin ich, also Jana fliegt dann weiter zum Race Director Meeting von Challenge Family in Gran Canaria. Und ich fliege nach Hause, bin dann eine Woche zu Hause, mache halt da dann noch so Wettkampfrad und so weiter, nochmal alles fertig, pack nochmal um. Und dann am 10. Februar fliegen wir dann nach Neuseeland, also erstmal auf die Südinsel quasi, nach Wanaka. Da ist dann eben Challenge Wanaka am 21. Februar. Ich glaube, wir fliegen ja am 10. und durch die Zeitverschiebung und lange Reise landen wir am 12.
Ein Krass. Kompletter Tag geht verloren durch die Reise und durch die Zeitumstellung.
Ich weiß gar nicht, ob irgendwie 11 oder sogar 12 Stunden Zeitverschiebung ist. Und ja, ich glaube, also hinfliegen wir auch über Los Angeles und zurück dann nach dem Ironman fliegen wir über Singapur. Also quasi über die eine Richtung hin, andere Richtung zurück. Ist auch beides gleich lang, interessanterweise. Also ist wirklich absurd. Einfach genau am anderen Ende der Welt.
Aber dann kriegst du den Tag zurück.
Ja, genau, da gibt es dann den Tag zurück. Ein Tag mehr Regeneration nach dem Ironman. Und dann genau nach Wanaka, zwei Tage später geht es dann auch auf die Nordinsel nach Taupo. Und da dann quasi nochmal die 2 Wochen vorm Ironman, der dann am 7. März stattfindet. Und dann sind wir danach noch 10 Tage dort, bis in Neuseeland genießen.
Aber weißt du schon, also wisst ihr schon, wo ihr wohnt, wie die Trainingsgegebenheiten sind, wo du schwimmen kannst und das Ganze? Also das ist ja dann schon eine Phase, wo man jetzt nicht mehr großartig Zeit verlieren will, sondern sich dann ja auch da tatsächlich sehr fokussieren will auf die Vorbereitung auf Neuseeland. Steht das alles schon?
Also noch nicht bis ins kleinste Detail. Also ich meine, ich habe schon Airbnb für Taupo und ein Homestay für Wanaka. Das schon alles, aber jetzt habe ich jetzt noch nicht geguckt, wo ich da überhaupt schwimmen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass so Radfahren und Laufen da sowieso, glaube ich, ja, recht cool ist. Also von dem, was ich jetzt einfach so von anderen Athleten gehört habe. Ich meine, Wanaka ist ja schon auch so ein Hotspot, auch so ein Touristen-Hotspot, weil es ja auch so schön ist mit dem See da. Und Taupo, Kyle Smith wohnt da ja und trainiert da ja auch sehr gerne. Also glaube ich, ja, das kann nicht schlecht sein zum Trainieren. Das ist, glaube ich, auch eher so meins als Australien. Gerade weil halt noch so die Berge dabei sind und so die schöne Natur.
Aber du wohnst nicht bei Kyle Smith, weil ihr seid ja so auch eigentlich ganz gut, in Anführungsstrichen, ja, Freunde. Du bist ja schon einer der Athleten, mit denen du lieber zusammen abhängst.
Ja, wenn er sein Haus fertig bekommen hätte jetzt für den Zeitpunkt, der baut gerade so einen riesen Farm, so ein Haus, dann ja, dann hätte er genug Platz gehabt. Genau, aber es ist noch nicht fertig, deswegen haben wir jetzt erstmal ein Airbnb. Ah. Aber werden auf jeden Fall dann, er ist ja auch bei Dunn und er startet auch beim Ironman, also werden wir sicher vorm und dann auch nach dem Rennen viel gemeinsam machen.
Ach krass, er startet auch.
Ja. Also er hatte ja auch Schlüsselbein, hat er sich gebrochen. Ich glaube, einen Monat nachdem ich meinen Ellbogen gebrochen habe. Also haben wahrscheinlich auch eine sehr, sehr ähnliche Vorbereitung im Moment.
Aber ist das auch seine erste Langdistanz? Oder was heißt auch? Aber ist das seine erste Langdistanz?
Nee, der hat schon einige gemacht. Der war ja auch damals in St. George bei der WM auch in der Führungsgruppe da mit dabei. Der wäre da auch echt gut gewesen, wenn er... irgendwie, Flo hat es letztens erzählt hier, dass da in der zweiten Wechselzone, da war es so dunkel im Wechselzelt und da hat er seine Socken nicht gefunden und ist dann ohne Socken losgelaufen, hatte nach 13 Kilometer solche Blasen, dass er da halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er noch gefinisht hat oder sogar aussteigen musste. Aber der da war, wäre richtig gut dabei gewesen und ich weiß gar nicht, ob er sogar in Hawaii am Start war in dem Jahr.
Okay.
Aber er hat auf jeden Fall schon ein paar Ironmans gemacht, aber jetzt eben die letzten 2 Jahre, glaube ich, nicht.
Krass, man gar nicht so auf dem Schirm, stimmt.
Also für ihn dann Heimrennen quasi, der wird natürlich auch dementsprechend angespitzt sein. Ja,
auf jeden Fall.
Geil. Und wie ist es bei dir, wenn du jetzt sagst, Wettkampfrad fertig, gibt es da noch so 1, 2 Schmankerl, die auf dich warten, die ja dann auch immer so eine hohe Motivation haben, weil Cube hier nochmal, keine Ahnung, einen anderen Trinkflaschenhalter gebaut hat oder so? Oder habt ihr da auch nochmal, wie sieht das aus eigentlich? Bist du da auch... so, dass du sagst, nee, brauche ich alles nicht? Oder ist dann doch nochmal ein Bahntest angesetzt dieses Jahr?
Also ich versuche auf jeden Fall, das werde ich jetzt nicht mehr vor Neuseeland schaffen, entweder im Windkanal oder auf die Bahn zu gehen. Mindestens einen Aerotest pro Jahr will ich auf jeden Fall machen. Also das ergibt sich dann eigentlich ganz gut, wenn ich nach Neuseeland dann mal wieder länger zu Hause bin und dann eben vor der restlichen Saison das zu machen. Ich habe jetzt mal so noch ein paar andere Flaschenhalteroptionen. Muss ich mal schauen. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwie, das selber so ein bisschen zu testen, so irgendwo auf der Straße. Oder ich mache es einfach hin und hoffe, dass es schneller ist. und ansonsten, ja, einfach mal wieder das Wettkampfrad, die pinke Maschine auszupacken. Das ist sowieso motivierend. Ich habe jetzt auch noch mal... An die Giegelmeier habe ich auch nochmal geschrieben wegen Bikefitting. Gar nicht, um jetzt irgendwie großartig eine Position zu ändern, jetzt natürlich vor dem Wettkampf, sondern eher einfach, um nochmal drüber zu schauen, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass jetzt eben auch durch den Ellbogen sich da vielleicht hier und da ein bisschen muskulär was verschoben hat. Und ich weiß halt nicht, ob es halt auch halt von diesem ganzen Wind hier ist, dass ich einfach ein bisschen unbequemer auf dem Rad sitze, habe ich das Gefühl. Also gerade jetzt, wo ich so diese zweimal eine Stunde fahren musste, da war es dann schon so, boah, jetzt so 4 Stunden das Fahren, das weiß ich nicht, ob ich schaffen würde. Aber ist halt eben die Frage, weil beim Wind, das ist gerade so Seitenwind, das ist halt auch immer ein bisschen blöd, weil du dich halt irgendwie ein bisschen nie so richtig entspannt auf dem Rad sitzt und dich irgendwie ein bisschen verrenken musst, um halt gegen den Wind zu steuern. Aber trotzdem sicherheitshalber lasse ich da nochmal den Profi drüber schauen.
Ja, das ist wahrscheinlich smart. Aber du hast auch natürlich mindestens mal links liegst du 3 Zentimeter tiefer, weil dir die Hälfte von deinem Armumfang fehlt. Das hat man in dem YouTube-Video ja auch gesehen, wo du einmal deine Arme gegeneinander gehalten hast. Da hast du dann lustigerweise gesagt, das einzig Positive ist, dass du ein bisschen Oberkörpermasse verloren hast, weil du zu viel von hattest. Aber das Problem ist, rechts hast du die ja noch, nur links eben nicht. Vielleicht musst du nur links, so wie so eine rechts. Beinlängendifferenz.
Rechts,
musst du so eine,
rechts ist die Verletzung.
Rechts, ja genau, stimmt, rechts. Ja. So eine Armlängendifferenz, weißt du, dass du die nur auf einer Seite die Armschale ein bisschen mehr auskleidest.
Ja, kann ich ja jetzt mit dem Polster noch ein bisschen arbeiten, dass ich das wieder so ein bisschen ausgleiche. Dafür habe ich ja auch die Platte eben auf der einen Seite, wo,
stimmt,
wo ich da halt ja wieder ein bisschen höher bin.
Vielleicht ist es Gewichtsdifferenz, du liegst zu weit rüber dann. Also weißt du, die kann zieht sein. Dich rüber, du bist nicht mehr ganz im Lot.
Aber das fand ich auch ganz interessant, was du dann erzählt hast im Video, dass du jetzt erstmalig mit einem Schwimmtrainer zusammenarbeitest, der dann individuell auch auf deine Technik guckt und wo ihr herausgefunden habt, dass du eigentlich eine sehr gute Schultermobilität hast, aber das tatsächlich relativ wenig bisher beim Schwimmen nutzt. Ich meine, das ist das, was ich eingangs zu dir meinte, dass manchmal so ein Reset-Knopf ja auch dazu da ist, dass man halt einfach nochmal sich mit Situationen anfreunden muss, die vorher nicht da waren und die dann halt einfach auch nochmal so diesen Blick aufs Detail quasi schärfen. Das kann dann ja auch von Vorteil sein. Und tatsächlich verändert so ein Sturz ja die Statik auch so ein klein bisschen. Und gerade, was du auch sagst, dann halt eventuell nochmal ein bisschen höher zu gehen mit dem Cockpit, damit du halt komfortabler sitzt, nicht so oft aus der Aero-Position rauskommen musst, was oftmals dann ja auch dazu führt, dass es oftmals auch noch bessere Aero-Werte sind. Also das, und da ist ja Andi auch tatsächlich einer der absoluten Experte, gerade diese Kombination aus Bikefitting und Physiotherapeut, das ist ja etwas, was eh sehr, sehr gut ist, wenn man halt einfach ein Verständnis hat von der ganzen Muskulatur oder von der ganzen Statik des Körpers. Und bei Andi, das wissen wahrscheinlich viele auch gar nicht, die ihn jetzt einfach nur so als Bikefitter-Physiotherapeut wahrnehmen, dass er selber ja auch als Triathlet bei den Olympischen Spielen dabei war. Das heißt, er weiß auch ganz genau, was ihr im Training täglich alles leistet. Also das ist, glaube ich, da schon auch wirklich eine Top-Adresse. Und das sind auch so diese kleinen Sachen, die dann halt manchmal dafür sorgen können, dass man halt doch auch noch so ein bisschen anders auf die Sachen betrachtet. Ich denke, mit Tobi wirst du ja auch das Krafttraining in den letzten Wochen und Monaten nochmal angepasst haben müssen. Also das sind ja auch alles so kleine Mühlsteine, die dann doch dazu führen können, dass die Saison dann vielleicht ja einfach anders verläuft, aber vielleicht im Nachgang dann nochmal positiver. Und also du, das ist das, was ich meinte. Ich finde, du siehst schon, du siehst angespitzt aus. Also sonst, du warst auch manchmal so ein bisschen müde schon oder auch so ein bisschen erschöpft, aber du siehst jetzt so richtig, richtig geladen und hochmotiviert aus. Mir gefällt das. Also ich sehe da positiv entgegen.
Ist die leichte Bräune. Plus die News mit den 20-Meter-Regeln.
Ich wollte gerade sagen, es glüht noch nach. Das ist so ein Glow-Up. 20-Meter-Regel. Hoffentlich bleibt das auch so. Nicht, dass es dann nach dem ersten Rennen wieder zerstört ist, weil alle merken, Scheiße, hat nichts geändert.
Ja, jetzt
die Norweger sind immer noch die schnellsten.
Jetzt, wo die guten Radfahrer sich durchsetzen konnten, sind die guten Schwimmer dran. Dass da irgendwie eine 10-Meter-Regel beim Schwimmen eingesetzt wird. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Dafür setze ich mich nicht ein.
Dann wird es aber auch richtig weird. Dann wird es so Wellenstart geben und dann gibt es so, im Ziel weiß keiner, wer gewonnen hat, sondern erst, wenn alle drin sind. Wie beim Biathlon gibt es das da auch manchmal, hier so ein Verfolger oder was ist das dann? Nee, dann weiß man es auch. Irgendein Rennen gibt es da auch, wo dann auf Zeit gefahren wird. Aber das wollen wir im Triathlon nicht. Ich habe aber noch eine lustige Anekdote, wo ich von euch beiden natürlich die Meinung noch zu haben will. Bei der Challenge Sanje Bass oder keine Ahnung, Janje Bass, ich weiß nicht genau, wie sie heißt.
Sirbanias, ja.
Sirbanias, gibt es eine Neuigkeit. Auf der Radstrecke wird eine Oase eingeführt. Und da kann man einkehren und kann man Sandwich essen, Kaffee treffen, trinken und so weiter, sich ausruhen, kurz mit anderen Athleten austauschen. Man darf bis zu 10 Minuten stoppen und die Racezeit wird dann gestoppt und wenn man weiterfährt, läuft sie wieder weiter.
Hä, wie geil. Da als Profi auch?
Ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, soweit habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich habe es einfach gelesen, jetzt kurz vor dem Podcast gerade. Ich konnte den Artikel nicht ganz zu Ende lesen. Ich habe gedacht, das nehme ich mit rein hier, weil das fand ich grandios.
Ey, das würde ich safe machen. Ich meine, 10 Minuten Pause, kannst richtig essen.
In der Oase,
du bist ja safe schneller
keine...
am Ende, wenn die Zeit gestoppt wird.
Ja, klar, aber in der Lounge, in der Oase gibt's keine Sports Nutrition. Nur Sandwiches, Tee, Kaffee und so, weißt du?
Aber
ist so ein richtiger
wenn,
Tankstellenstopp.
Wenn
aber,
du stoppst,
aber Cola
dann...
gibt es.
Nein. Also weiß ich nicht, es stand. Ich weiß es nicht, ne? Ich habe den Artikel nicht ganz gelesen. Ich habe jetzt nur wirklich ganz kurz vorher gerade das. Das müssen wir nochmal nachreichen dann. Es stand, es gibt nur an den anderen Stellen die Sports Nutrition, weil ich dann jetzt Cola, Gels, ISO und so zu zähle. Und da gibt es dann wirklich so Sandwiches, Kaffee, keine Ahnung, vielleicht packen sie noch einen Grill aus und es gibt noch irgendwie was Gegrilltes, ich weiß es
die
nicht.
Die Regel sollte sein, wenn du stoppst, dann musst du so einen halben Liter Bier und so ein Steak dir reinballern.
Und dann noch den Halbmarathon.
Und dann noch den Halbmarathon
und
laufen.
Schnitzel.
Aber das ist ja auch ein crazy Rennen, weil da ja auch so Giraffen und Cheetahs auf der Insel da rumlaufen. Und da kriegen ja die Athleten auch irgendwie so eine Klingel im Starterpaket. Die kannst du dir ein Rad machen und es verscheucht dann die Tiere, wenn die irgendwie auf der Straße sind.
Geil. Ach, zu dem Rennen muss man irgendwann mal hin. Das ist ja auch das, wo du dann auf
da
so einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, das Hotel ist ein Kreuzfahrtschiff quasi.
Genau, weil da nicht sonst keine Hotels auf der Insel gibt. Ne? Also du fährst darüber und das Race Hotel und alle Athleten sind auf diesem Kreuzfahrtschiff und da ist dann direkt auch Startziel und alles.
Aber wo ist das?
Also Sirbanias ist so eine Insel da bei Abu Dhabi irgendwie, glaube ich.
Ach so, abgefahren. Nee, habe ich wirklich noch nie was von gehört.
Ja.
Also wer das definitiv befürworten wird, ist Lothar Leder. Weil Lothar war ja auch so ein Großmeister, der hat ja Boxenstopp geliebt. Also wenn du mit denen im Training unterwegs warst, alle 2 Stunden wurde er irgendwo angehalten und Snickers und Cola. Und er hat die Theorie aufgestellt, der ist ja auf Hawaii meistens auf dem Rückweg geplatzt oder nahezu immer auf dem Rückweg geplatzt. Und er hat immer überlegt, ob die Radzeit faktisch bei ihm schneller gewesen wäre. Wäre er runter von Harvey beim 7-Eleven angehalten und hätte sich eine Cola reingehauen und einen Snickers. Dann hätte er vielleicht 5 Minuten Pause gemacht, aber wäre insgesamt 10 Minuten schneller gefahren und hätte dann halt 5 Minuten gewonnen. Also wahrscheinlich hat er da auch seine Finger im Spiel, weil für ihn ist es wirklich so genau der richtige Renncharakter. Und ich würde safe, natürlich würde ich anhalten. Also wenn du da 10 Minuten Pause machen kannst. Aber wenn das dann halt so richtig fette Nahrung ist, fette Sandwiches, dann wird es natürlich schwierig. Aber
Schombi startet, den können wir dann fragen, ob es bei den Profis auch
startet wirklich.
Das ist
auf der Mittelliste dann startet Schombi, ja.
Das ist eine brutale Starterliste. Für Januar war ich echt überrascht. Ende Januar irgendwie 90 Profis am Start.
Also es gibt Kaffee, Datteln, Pasta, Sandwiches und die Möglichkeit zum Auffüllen, Toiletten und einen Raum für Austausch mit anderen Athleten. Klassische Gels und Sportnahrung gibt es jedoch weiterhin nur an den regulären Verpflegungsstellen.
Ja, das klingt doch nach einem richtigen Rennen.
Nicht Profis schlecht. Fahren unbeeinflusst durch. Für sie ist die Verpflegungsoase nicht geöffnet. Ah.
Schade.
Können wir doch nicht schon mal fragen.
Komm, Fred, doch nicht in Versuchung.
Fred hat gerade wieder wieder gelöscht. Hat doch schon 2027 im Januar gerade den Kalender gesetzt.
Nee, nächstes Jahr im Januar. Nächstes Jahr im Januar. Nächstes Jahr im Januar mach
absolut.
Ich dieses, Mach du erst, Nils.
Nee, sag du. Was machst du nächstes Jahr im Januar?
Habt ihr jetzt gesehen, das ist Samla Katar.
Oh ja, was Ruben gemacht hat. Mit Kanufahren und durch die Wüste Mountainbike und ich weiß
ja,
nicht, was
ich glaube, es war
irgendwie
3 Kilometer Schwimmen, dann Halbmarathon laufen, dann 20 Kilometer Radfahren oder so, 4 Kilometer Kajak fahren, wieder 20 Kilometer Radfahren und dann nochmal 26 Kilometer laufen. Aber insgesamt quasi von den 100 Kilometern waren 49 Kilometer laufen und das auch alles durch die Wüste.
Und ein enormes Preisgeld, ne?
Ja. Aber da war ich auch echt überrascht, wie viele Triathlon-Profis es gemacht haben. Weil ich habe von dem Rennen, auch bis es stattgefunden hat, absolut nichts mitbekommen.
Aber wie viele?
Bradley Wise war am Start. Ruhm ist 6. geworden, glaube ich.
Und war hochdotiert.
Ja, Bradley Wise hat gewonnen.
Ah, krass. Spannend. Ja, öfter mal was Neues.
Also das machst du 27 oder was?
Genau, großes Ziel. Da waren noch weniger Zuschauer als bei T100.
Nicht schwer.
Na, das geht ja eigentlich gar nicht. Warst du da eigentlich traurig, dass du bei dem Rennen nicht dabei warst, Fred? Oder war das so, dass du gesagt hast, oh Gott sei Dank.
Ja, also die Klassenfahrt hätte ich natürlich schon gerne mitgemacht, aber ja, das Rennen natürlich dann von gerade so als Fanperspektive nicht so top.
Aber es ist schon so, oder? Das war eine große Motivation, auch dieser Zusammenhalt, wie du es gesagt hast, dieser Klassenfahrtcharakter, das ist schon noch etwas, was extrem Spaß macht, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, aber man muss schon sagen, es ist ein bisschen auch bisschen langweiliger auch geworden, jetzt gerade letztes Jahr im Vergleich zu 2024, weil dann auch irgendwie so die Athleten, mit denen ich immer rumgehangen bin, die sind halt auch nicht mit T100 gestartet und die gestartet sind dann oder vor der Kurzdistanz gekommen sind, die haben das alles dann nochmal ein bisschen ernster genommen und saßen dann nicht mehr so lange am Frühstücksbuffet oder kamen überhaupt nicht mehr zum Essen und haben nur noch auf dem Zimmer gegessen. Beziehungsweise nach dem Rennen kam dann auch niemand mehr für ein oder zwei Bierchen. Also das wurde auch ein bisschen langweiliger.
Hoffentlich kommt der Spirit bei Ironman so ein bisschen zurück. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Vorteil irgendwie bei so einem frühen Rennen wie Neuseeland, dass man dann sagen kann, okay, die nächsten Rennen, die sind noch so ein bisschen weiter weg. Ich kann noch mal ein bisschen feiern, so wie du es auch gesagt hast, danach noch Urlaub machen in Neuseeland, wenn man schon am anderen Ende der Welt ist. Das fällt dann ja auch leichter, als wenn man jetzt weiß, man muss in 4 Wochen schon wieder die nächste Halbdistanz machen.
Ja, also ich werde auf jeden Fall Neuseeland auch so gut es geht genießen und natürlich auch ein Grund, wieso wir diesen Trip trotzdem machen, ist natürlich auch nicht nur das Rennen, sondern war es natürlich auch nochmal so eine krasse Erfahrung, ist einfach da dann neues Land, neue Sitten und das alles da kennenzulernen und da habe ich auch schon ultra Bock drauf.
Aber du hast eben gesagt, dass Neuseeland dir so ein bisschen mehr liegt, dass du dich da ziemlich gut drauf freust. Klingt auch durch, dass Australien jetzt nicht so war, wie du dir das vorgestellt hast? Also wurde es schon zäh nachher?
Ja, also war schon so, wie ich es mir vorgestellt habe, würde ich sagen. Ich meine, am Ende des Tages bin ich mehr so der Bergetyp als der Strandtyp. Damit kann ich mich einfach nicht so richtig anfreunden. Und ich glaube, ja, so, es ist schon mega cool. Und auch der Lifestyle, das ist einfach was man mal erlebt haben muss und auch so mit der Schwimmgruppe, das hat schon alles ultra Bock gemacht. Ich glaube nur, wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich es ein bisschen anders angehen und vielleicht auch eher so in der Offseason oder so direkt nach der Offseason, dass man diesen Lifestyle einfach auch nochmal ein bisschen mehr genießen kann. So mit den ganzen Kaffee trinken oder auch einfach mal mehr von Australien sieht. Wir sind ja dann jetzt nicht wirklich rumgereist, sondern waren ja dann nur da in Noosa und außenrum. Und ja, ich finde, also jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es an anderen Orten in Australien ist, aber so Noosa selber, ja, das so Radfahren konntest du da halt nicht richtig trainieren, fand ich. Also Schwimmen sowieso, Laufen ging auch. Jetzt mal abgesehen halt noch von der Hitze, aber so richtig gut Radfahren konntest du da halt einfach nicht. Und das hat dann schon, gerade, dass ich halt einfach 10 Wochen da war, hat das halt einfach drunter gelitten. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie 4 Wochen oder vielleicht maximal 6 Wochen dann mal dahin hinfliegt, dann ist es, glaube ich, schon bereichernd und kann dann auch trainingstechnisch sinnvoll sein, wenn man es richtig macht. Beim Schwimmen habe ich es dann wahrscheinlich am Ende des Tages auch einfach übertrieben, weil es halt so Bock gemacht hat.
Gut, da können auch andere würden, glaube ich, das Gleiche unterschreiben, dass es einfach so ist, dass man dann, wenn man in dieser Gruppe dabei ist, dann doch gecatcht ist und dann macht einen das aber dann doch so müde irgendwie für die anderen Trainingseinheiten, dass man dann nicht mehr so davon profitiert, wie man sich das vorgestellt hat, gerade auch in Kombination mit dieser extremen Hitze, was du halt erzählt hast. Nicky Boy, ich würde sagen, wir entlassen den Fred mal, damit er sich noch ausruhen kann. Der hat nämlich jetzt...
So sieht's aus.
Der hat genau. Gute Rennen vor sich.
Fred muss, Fred. Das war ja auch ein Überfall, also ich habe Fred ja auch heute Morgen erst geschrieben, weil ich Nils gesagt habe, ey, 20-Meter-Regel, da müssen wir eigentlich Fred dazu holen, bevor wir zwei dazu schwadronieren. Fred hat schon so oft gehofft und endlich ist es wahr geworden. Das ist einer der größten Träume eines Fred Funks, ist jetzt Realität und wir werden sehen, wie es im Rennen aussieht.
nicht so krass wie bei Lionel Sanders und Sam Long. Ich glaube, die sind echt da nochmal.
Ja, okay.
Wir haben uns quasi bei Fred und Jana zum Weihnachtsfest selber eingeladen. So könnte man das wahrscheinlich bezeichnen. Nee, Fred, bleib vor allem gesund. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtigste, ja, dass jetzt die nächsten Wochen nicht noch irgendwie dir ein Infekt einfällt oder so. Und dann, wenn wir im März schon den Kona-Slot zu holen, das wird ja auch die Option für die Rennen des Sommers so ein bisschen erweitern. Das wäre ja gar nicht so schlecht eigentlich. Wie viele Plätze gibt es? 5 oder 6?
Vier Plätze nur. Oh. Es ist halt kein Championship-Rennen, aber halt Pro Series. Deswegen 4 Plätze, aber die Norweger sind halt schon alle 3 qualifiziert. Wo ich noch weiß, der startet ist Svenningsen, der ist aber auch schon qualifiziert.
Kyle.
Dann ist halt so Kyle. Bei Jelle weiß ich jetzt nicht genau. Der meinte mal, er macht die erste Langdistanz. Bin ich mal schauen. Und und bestimmt so ein Mike Phillips, der das halt letztes Jahr auch gewonnen hat und bei solchen Rennen in der Heimat halt auch immer richtig gut ist. Also wird schon stark umkämpft sein, aber sicher nicht unrealistisch, dass ich mir da den Slot hole. Und es ist natürlich das Ziel. Und Nick, ich glaube, wir werden sowieso wahrscheinlich vorher nochmal ein What the Funk Podcast aufnehmen.
Ja, hoffentlich. Ja. Unbedingt.
Nee, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe. Erzähl?
Nee, sag.
Ich habe parallel auch nochmal geschaut, dass die Liste ist eben noch nicht online, was Fred gesagt hat. Also man kann noch keine Startliste finden. Ich habe gerade nochmal die Untiefen des Internets durchwühlt, aber es gibt noch nichts Offizielles draußen. Das heißt, ich würde sagen, Fred, sobald die Liste da ist, können wir zwar nochmal so einen Pre-Neuseeland-Podcast machen, bevor du auf die große Reise antrittst, weil dann wird es auch mit Zeitverschiebung und so wahrscheinlich wieder ein bisschen
die Liste kommt aber, glaube ich, erst, wenn ich in Neuseeland bin, weil die kommen meistens erst 2 oder 3 Wochen vorher.
Ah, stimmt.
Ja, aber ein
kriegen
Podcast
wir schon hin.
Ja, eine das kriegen Episode wir schon What the hin. Funk zwischen den beiden Rennen muss sein. Also nach der Challenge Wanaka, würde ich sagen, muss vor dem Ironman noch was sein. Und ich glaube auch tatsächlich, das kann man auch sagen, nach den letzten Jahren, es ist nirgendwo mehr einfach, sich als Profi die Hawaii-Quali zu sichern. Also man muss überall einen Tag haben. Es gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Und ich glaube, irgendwo hinzufahren und zu sagen, da wird es leicht, die Quali zu holen, die Zeiten sind definitiv vorbei. Also man muss schon sein A-Game an dem Tag rausholen, dass es jetzt nicht das A-Game ist, was du hoffentlich dann im Mitte des Jahres oder Ende des Jahres drauf hast. Das ist Fakt, aber reichen kann es trotzdem. Ich glaube, das wissen wir auch, wenn du einen guten Tag hast, bist du definitiv in der Shape, dass du dir den Quali-Slot holen kannst. In dem Sinne, ja, noch eine gute Trainingswoche. Viel Spaß in Barcelo.
Und danke, danke.
Boy,
dir auch.
Grüß nach Köln und euch ein schönes Wochenende.
So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.